Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.
Also, das sind die drei unterschiedlichen Arten, im Kölner Dialekt ein G auszusprechen. Ja. Fluch, Zeusch, Dreher.
Oh ja, das sind drei verschiedene. Tatsächlich. Und kein richtiges dabei.
Nicht eins davon ist richtig. Fluch, Zeusch, Dreher.
Ja, wunderbar.
Oder?
Ja, wunderbar. Ich lehre ja oft das IG. Den König und das Königlich und die Königin und das Flugzeug und Hamburg und nicht Hamburg, zum Beispiel, wo wir jetzt sitzen.
Ich finde es ja auch teilweise echt dramatisch, wie Leute sprechen. Ne?
Ja?
Also gerade im Öffentlich-Rechtlichen. Aber
ja, ja. Dafür bin ich da.
Unter anderem.
Unter anderem.
Aber ich finde es mittlerweile auch, wenn bei uns, das wird noch nicht aufgenommen jetzt.
Doch.
Das ist ja egal.
Ja, das ist wirklich, wenn ich bei uns Leute zum Vorsprechen habe und wie die mittlerweile sprechen.
Oh. Wenn sie denn überhaupt kommen.
Machst du das auch?
Das ist
die
auch
Generation unverbindlich.
Du, ich sag mal, wir haben neulich eine Ausschreibung gehabt auf einem, darf man, Namen ist egal, also über eine App, oder? Wir machen halt als über App heutzutage. Ja. 120 Bewerbungen.
Ja.
Davon haben wir 60 aussortiert, dann wollten 40 kommen und 8 waren da.
Was?
Yes.
Und wie viele haben abgesagt von den 32?
Ich würde sagen 2. Eine, die Audition war um 12, eine um 10.30 Uhr, ihr Kind wäre krank. Und dann hat einer über eine Agentur noch abgesagt und der Rest ist einfach ist unglaublich.
Ach, Wahnsinn, auch in der Branche.
Ja, ja, Fachkräftemangel.
Überall. Fachkräftemangel.
Yes.
Also meine Lieben, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Episode Natürlich Sprechen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Meine heutigen Gäste sind für mich eine Riesenfreude. Sie sind, ich muss mal aufzählen, was ihr alles seid. Ihr seid Schauspieler, Sänger, Komiker, Regisseure, Autoren, Theaterdirektoren, eine Drag Queen, was noch? Kreative Menschen an sich, Entertainer. Und ihr habt ein eigenes Theater, Malentes Theaterpalast in Bonn. Und ihr seid Knut von Marke und Dirk Vosberg von Marke. Herzlich willkommen.
Danke, liebe Eva. Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
Sehr,
wie
sehr,
toll.
Sehr. Danke
schön. Ja, das ist ganz toll. Habe ich was vergessen in meiner Aufzählung? Irgendwas Wesentliches?
Nein.
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 Zwei liebe Freunde aus alten Zeiten.
Ja, das habe ich vergessen. Zwei sehr, sehr liebe Freunde aus alten Zeiten. Diese Folge, ich habe schon vorher gedacht, und es wird so sein, wird emotional. Weil besonders Knut und mich sehr viel verbindet, denn wir haben zusammen unsere Ausbildung auf der Stage School gemacht und wir fühlen uns zurückkatapultiert, oder Knut?
Absolut. Ich habe eben nachgedacht, vor 30 Jahren bin ich in diese Stadt gezogen.
Ja.
Und wir haben uns auch relativ schnell dann kennengelernt.
Ja.
Direkt im ersten Sommer.
Ja.
Und so lange sind wir jetzt schon verbunden.
Ja.
30 Jahre,
das ist ja mehr als ein halbes Leben.
Ja.
Ja, ist so. Ist so. Und wir waren wirklich sehr eng befreundet in der Ausbildungszeit.
Das stimmt.
Haben viel zusammen gemacht und ja, es gibt schöne Fotos von früher, müsste ich mal raussuchen. Mhm. Absolut, absolut. Ich möchte euch noch ein bisschen besser, noch mehr vorstellen. Jetzt muss ich meine Überraschung kurz wegtun. Moment. Ich habe hier was versteckt unterm Tisch. Also, passt auf. Ich habe euch schon gesagt, ihr seid das Direktorenpaar von Malentes Theaterpalast seit 2018.
Mhm.
Davor wart ihr 20 Jahre lang auf Tournee mit der Familie Malente.
Richtig.
Und habt 120 Kreuzfahrten zusammen bespielt.
Mhm, auch das.
Das ist unglaublich.
Mhm.
Zurzeit, ich möchte in der Gegenwart mal starten. Ich habe eure Pressemappe gelesen und gesehen, was ihr in der nächsten Spielzeit alles vorhabt. Ich möchte mal ein paar Stücke nennen. Rambazamba, Sterben ohne Erben, ein Andalusical.
Yes.
Die Altliedersammlung, Songs und Chansons für Tag und Nacht. Alle Jahre Lieder, Glühwein, Gags und gute Laune. 12 Punkte für ein bisschen Frieden, die malentöseste Eurovision-Show aller Zeiten. Dann habt ihr Gastspiele mit P. Werner, Caroline Fortenbacher, Lilo Wanders. Unglaublich. Und ich möchte zum Start die Beschreibung eines neuen Stückes von euch vorlesen. Ich habe so gelacht in der Vorbereitung. Ich werde das jetzt euch präsentieren. Wie ihr reagiert. Rambazamba, Sterben ohne Erben, ein Andalusical. Eviva España. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht und im Club del Sol stehen alle Zeichen auf Fiesta. Denn die musikalischste Bodega von ganz Malaga feiert ihr 5-jähriges Anniversario. Es klappern die Kastagnetten und die ganze Casa um Hausherrin Carmen Motta Rodriguez de la Cruz tanzt Bolero und Malagueña. Doch während die feurigen Verehrer von Tochter Bella Rossa noch beherzt Besame Mucho vor sich hinschmachten und der Ritmo della Noche gemeinsam verklingt, ziehen mit unerwarteter Post vom Ministerio Fiscal dunkle Wolken am azulblauen Himmel auf. Hat sich Carmens Gatte Juan Carlos etwa etwas zu Schulden kommen lassen? Und heißt es bald Adios Amor und Bienvenido hinter spanischen Gardinen? Außerdem, welche Rolle spielt Santa Maria dabei? Wieso singt man in Malaga von Granada? Was besagt der gereimte Untertitel? Und warum trägt die Tante aus Alicante den Namen eines deutschen Luxusvehikulos? Das ist so toll. Ich möchte unbedingt die Stück sehen.
Ja, bitte. Ja, man muss dazu sagen, die Tante heißt Mercedes.
Mercedes, ich dachte mir das, klar. Ja, Mercedes. Klaro. Aber wie kamt ihr auf die Idee zu dem Stück?
Das ist, also, wir haben immer so, bei uns dauert das immer so ein bisschen, bis wir was Neues produzieren. Und irgendwie haben wir eine gute Verbindung zu Spanien. Mhm. Knut und ich sind 1999 für ein halbes Jahr nach Mallorca gegangen, weil wir da an einem Varieté gearbeitet haben. Und da haben wir so diese spanische Lebensart total kennen und lieben gelernt. Aha. Und wir brauchen immer so einen Aufhänger. Und jetzt haben wir irgendwann überlegt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir mal was über Spanien oder in Spanien spielend machen? Mhm. Und haben uns eine Geschichte überlegt, die wirklich lustig ist, die einen unglaublichen Cliffhanger zur Pause hat. Ich darf das aber nicht erklären. Ja. Also erzählen, weil das sonst die Spannung natürlich killen würde. Ja. Ja, und so ist das entstanden. Und das Lustige ist, wir treffen unsere Spanischlehrerin, weil als wir damals nach Mallorca gegangen sind, waren wir, glaube ich, die einzigen Deutschen, die gesagt haben, wir müssen anfangen, Spanisch zu lernen, wenn wir dort arbeiten wollen.
Ja. Aber man muss sagen, Dirk hat sein Abitur in Spanisch geschrieben.
In Espanol,
echt? In Harburg.
In Harburg. Möchtest
du was sagen?
Que escuela?
Ja, Gymnasio Alexandro von Humboldt. Genau.
Okay,
also
cool.
ich konnte schon Spanisch,
aber ich kein Wort. Ich kann halt Französisch und Italienisch ein bisschen. Und so sind wir dann hier zur Berlitz-Sprachenschule
gegangen,
um uns vorzubereiten. Und da haben wir Angela kennengelernt. Okay. Und Angela war unsere Spanischlehrerin. Und die treffen wir morgen Abend wieder hier auf St. Pauli bei einem Italiener. Da sind wir immer nach dem Schmidt-Theater zusammen hingegangen.
Okay.
Genau. Shows.
Ja. Okay.
Das wird lustig.
Ach toll.
Ja, und morgen spielt ja Spanien. Ach, das darf ich gar nicht sagen.
Ist ja auch
doch,
noch.
Ne?
Ja, das ist ja dann schon vorbei. Aber morgen spielt Spanien. Das, mal gucken, wie
es ausgeht. Da gucken wir zusammen das Spiel,
Ja, Wahnsinn.
Das heißt, als Deutschland jetzt gegen Spanien gespielt hat, waren wir gar nicht so traurig, dass Spanien gewonnen hat.
Dass Spanien gewonnen hat. Spannendes Spiel war das auf jeden Fall.
Aber so wie Dirk sagt, haben wir eben so eine ganz besondere Beziehung zu Spanien. Und wir waren jetzt auch in Andalusien zur Vorbereitung in Malaga. Wir fahren dann auch dahin und sind ein paar Tage in Malaga.
Ist Andalusien nicht wunderbar?
Es ist wunderschön.
Ja, ich bin großer Fan von Marbella. Eine gute Freundin von mir lebt, Franca, die auch mit uns auf der Stage gewesen.
Ich weiß,
lebt in Marbella und das ist wunderschön.
Ja. Oder Cadiz, da kommt Angela her. Cadiz ist auch wunderschön.
Ja.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal nach Andalusien zu reisen. Eine Rundreise muss man
Valencia
machen.
Und ihr beide seid ja die Hauptrollen, ne?
Natürlich,
also Knut,
Entschuldigung.
Du bist Carmen Mota Rodriguez de la Cruz.
Ja, ich sag mal so, Loco Flanells erste Hauptrolle. Also die Kunstfigur Loco Flanell hat ihre erste Hauptrolle und spielt Carmen Mota,
Oh, das ist interessant. Ja. Das gefällt mir gut.
Und ich spiele, glaube ich, drei Rollen oder vier.
Du bist Juan Carlos?
Ich bin Juan Carlos, der Ehemann, der zweite Mann von ihr. Dann spiele ich meine eigene Schwester, die Tante aus Alicante. Genau. Und aber da kann ich erzählen, wie wir am Schluss haben wir eine Begegnung zwischen, das wird so lustig, da lache ich jetzt schon drüber. Am Schluss des Stücks haben wir eine Begegnung zwischen Bruder und Schwester. Das
heißt,
ich müsste eigentlich beides spielen. Und das geht eben nicht.
Ja.
Und wir haben jetzt Folgendes überlegt. Es geht ja um Erben und darum, dass der Bruder eigentlich tot geglaubt ist, aber doch nicht tot ist.
Aha.
Und die Tante kommt dann und will schon ein bisschen Erbe scheffeln.
Ja.
Ne? So, und sie kommt dann und kurz vor Ende des Stückes sagt sie so, und jetzt nehme ich mir auch noch das Motorrad. Wo ist der Helm? Und geht ab.
Aha.
Und unser Maskenbildner hat das gleiche Kostüm
und die gleiche Statur.
Und die gleiche Statur wie ich.
Aha.
Dann, der kommt dann ungefähr so zwei Minuten später, wenn ich wieder als Bruder umgezogen bin, mit diesem Motorradhelm auf den Kopf, dann auf die Bühne und wird natürlich nur mit dem Rücken sozusagen zu sehen sein. Und ich habe das vorher eingesprochen, die Dialoge.
Es gibt auch Text sogar.
Naja, natürlich. Ja. Und dann haben wir diese Begegnung. Ich glaube, das ist
saukomisch. Das wird toll. Das ist genau mein Geschmack.
Ja.
Ich werde kommen.
Bitte.
Bitte.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich werde Viva España rufen aus dem Publikum.
Sehr gut.
Also, jetzt möchte ich mal ganz weit zurückspulen mit euch beiden und fragen, wie ihr in diesem Beruf gelandet seid überhaupt. Seid ihr so vorlaute Kinder gewesen, die immer überall aufgetreten sind?
Ich oder auf jeden
gar
Fall.
Nicht? Du auf jeden Fall.
Ich auf jeden Fall. Also ich habe immer gezaubert.
Ah, okay.
Ich habe immer Karl-May-Festspiele bei uns auf dem Rasen gemacht.
Oh, aha.
Ja. Und unter meiner Regie waren alle Kinder dann irgendwie eingeteilt.
Okay.
Und das war ganz lustig. Meine Mutter hat irgendwann, da war ich 12,
ja.
hat die einen Artikel in der Harburger Anzeigen ja. und Nachrichten. Gibt es diese Zeitung
mehr.
Gibt's noch?
Nicht
nee, natürlich
Nein,
nicht.
Nein, gibt es nicht mehr. H.A.N.
H.A.N.,
damals,
genau.
Ja. Ne? Mit Ernst Brennecke,
Ernst
dem Kulturjournalisten.
Brennecke, ja. Und Adolf Brockmann.
Ja, richtig. Der ist zum Abendblatt gewechselt. Der ist Harburg-Teil vom Abendblatt zu lesen.
So,
ja.
Lebt der noch? Ich glaube, der ist...
Ja, vielleicht auch nicht mehr, aber okay. lange noch, was weiß ich nicht.
Aber mit dem Namen weiß man, wann er ungefähr ja. geboren wurde.
Ja, richtig.
So ist es leider.
So ist es leider.
So, meine, okay. Meine Mutter las einen... Artikel über eine ehemalige Schauspielerin, Johanna Buchholz.
Ja.
Die
Aha,
in,
ich weiß, was jetzt kommt,
die in dem Spielplatzheim Außenmühle Mühle. Eine Kindertheatertruppe ja. gründen wollte.
Ja.
Und hat sie gesagt, Dirk, das wäre doch mal was für dich. So, und dann bin ich da mit zwei Freunden, Christian Dreier und Arge Fischer. Was für ein Name.
Ja, Arge.
Arge, aber ohne R. Doppel-A-G-E. Arge Fischer und Christian Dreier, weil alleine habe ich mich nicht getraut und dann sind wir dahin.
Mhm.
Und dann sollte das tapfere Schneiderlein gespielt werden. Mhm. Ich mir die Hauptrolle geschnappt, natürlich.
Natürlich, klar, warst ja vorbereitet.
Christian Dreier, der König,
okay,
mit wenig
gut.
Text. Und ich glaube, Arge Fischer hat schon aufgehört, ist egal. So, und da fing das an.
Ja.
Und dann habe ich, tapfere Schneiderlein gespielt.
Aha.
Und dann irgendwann haben wir ein Stück gespielt und das Lustige, Sandra Keck.
Ja.
Unsock-Schauspielerin,
ja,
nicht mehr inzwischen, aber,
nee, aber ja.
viele hundert Jahre ja. am Unsock gewesen. Die war mit in der Gruppe.
Ach.
So, da gibt es gleich auch noch eine schöne Wendung.
Okay.
Irgendwann haben wir ein Stück gespielt, das hieß Die dumme Augustine.
Ja.
Das war so ein Zirkusstück, was so ein bisschen über Emanzipation geht, weil ja. der dumme August ist krank geworden und hat die Frau übernommen.
Ach, schön.
Das war toll. So, und da konnte ich dann zaubern und ich konnte jonglieren zu der Zeit und so. Und irgendwann war der Punkt, wo wir dafür Geld bekommen haben.
Oh.
So.
Bei einem Kindertheater?
Ja, da waren wir ja schon so 14, 15
okay.
dann inzwischen
mhm.
alle. Und dann haben wir so Stadtteilbespielung gemacht in Bücherhallen.
Aha.
Und da hat die ganze Gruppe mal 300 Mark gekriegt.
Okay.
Und Johanna hat das immer aufgeteilt. Wahrscheinlich 200 für sich und wir haben
den Rest durch 10 oder
egal.
So. 10 Mark.
Aber ich fand das damals total faszinierend, dass ich für das, was mir so wahnsinnig Spaß gemacht
mhm.
habe, hat auch noch Geld bekommen habe.
Mhm. Mhm. Ja, siehst du schon, ist der Geschäftsmann hier, den ich habe.
Ja,
ne?
ja. Ja.
Und dann erzähle ich dir eine Geschichte noch.
Ja.
Wir sind aufgetreten in Finkenwerder bei irgendeinem Straßenstadtteil,
ja.
sowas fest auch, und haben dieses Stück Die dumme Augustine gespielt.
Mhm.
Und das war mit ein bisschen Musik und Gesang auch. Und da hat Rolf Zukowski,
ja, der Legendäre himself,
Sandra Keck und ihren Bruder Florian
ja.
entdeckt.
Nee.
Und hat die dann sozusagen für Rolf und seine Freunde genommen. Ich war damals im Stimmbruch und deswegen
nicht einsetzbar.
Nicht
dafür.
Einsetzbar. Okay. Und Wahnsinn.
Ach, das ist ja Wahnsinn.
Mhm.
Ja.
Und zum Thema Unsorg könnte ich auch noch eine Geschichte erzählen, aber wollen wir Knut erstmal, sonst ist
ja, müssen,
mein Anteil
müssen,
viel
ja,
zu
ich
lang.
Ich höre sie gerne zu.
Die ist
ja,
das wahr?
Kannte ich noch gar nicht. Also mit der so. Dummen Augustine, das wusste ich doch
heute
gar nicht.
Heute ist der Tag von vielen ja, neuen ja. Wahrheiten.
So,
ja.
dann erzähle ich noch eine
okay.
Geschichte. Ich war dann nach der Schauspielschule, die ich hier in Hamburg gemacht habe, hatte ich mein erstes Engagement in Remscheid.
In Remscheid?
In Remscheid.
Okay.
Zweieinhalb Jahre, das war eine super Zeit. Wir haben von oben bis unten alles durchgespielt.
Okay.
Ich war, die haben Repertoire gespielt.
Mhm.
Ich war in 11 Stücken drin.
Wahnsinn.
Wir haben montags Macbeth, Dienstag Tagebuch der Anne Frank, Mittwoch zweimal Kleiner Vampir, Donnerstag Bleib doch zum Frühstück, Freitag
mhm.
der Geizige.
Mhm.
Das ging so auf und ab.
Mhm.
Super Ausbildung nach der Ausbildung
ja.
in, für meinen Geschmack.
Was immer empfohlen wird eigentlich.
Oder?
Ne? Geh ne? in die Provinz und spiel erstmal ganz
Guck mal,
viel.
Und ich war in der Provence.
Ja.
Ne? Und nach der Zeit, 2,5 Jahre, habe ich mich dann ein bisschen beworben.
Ja.
Damals musste man so.
Ja.
Und habe mich auch am Unsorg-Theater beworben, aha, weil ich auch Plattdeutsch sprechen kann.
Du kannst Plattdeutsch sprechen.
Und habe dann eine Bewerbung auf Plattdeutsch geschrieben, was ich total innovativ fand.
Ja.
Ich weiß noch heute, ich hab angefangen mit Levelüt von Unsorg-Theater.
Oh, schön.
So.
Ja.
Und habe dann, habe mich überall beworben und nur vom Unsorg eine Einladung bekommen.
Oh.
So, bin hin.
Ja.
Und die haben mich vergessen.
What?
Yes. Damals war es ja alles nicht digital. So, die hatten dann ein Casting schon gemacht, ja, ein Vorsprechen.
Ja.
Und plötzlich stand ich da um 16 Uhr. Und
keiner war mehr da.
Oh Gott, da ist gar keiner mehr da. Und in meinen Augen haben die dann so zwei Putzfrauen und noch irgendjemanden zusammengetrommelt und gesagt, okay, dann lass den auch noch vorsprechen.
Okay.
Und ich habe unter anderem aus Bremer Freiheit von Rainer Werner Fassbinder, ja, was auf Plattdeutsch. Und ich habe diesen einen Monolog aus A Chorus Line, dieser eine Typ, der, ja, so ein bisschen durchgeknallt, ja, ist, der auch in dieser Vorsprechsituation war.
Ja.
Das ist übrigens eine super Vorsprechrolle, wenn man nervös ist, weil der Typ ja auch nervös ist.
Okay.
Und,
ja,
der dann sagt, ja, ich bin dann eingebrochen bei Leuten, ich habe aber nichts geklaut, ich habe nur die Möbel umgestellt.
Ja, stimmt. Ja. So. Ja, ja.
So. Und dann haben gesagt, ja, das war ganz schön, vielen Dank. So. Und 2 Tage später, ja, wir haben schon jemanden anderen engagiert.
Okay.
Und weißt du, wer das war?
Wer?
Erki Hopf.
Nee, Erki.
Und der ist,
oh,
heute noch am Unsorg-Theater. So, jetzt höre ich auf.
Jetzt sind wir bei Chorus Line.
Ich muss aber kurz zwei Sachen sagen. Wir müssen Chorus Line auch gleich. Aber Erki, mit Erki habe ich zusammengesprochen bei Vidifon, Kassetten für Dänen, die Deutsch lernen. Wir saßen, als ich auf der Stage School war, über Ingo Abel war das. Und wir saßen zusammen mit Erki Hopf und haben das eingesprochen. Daher kenne ich Erki schon sehr, sehr lange Zeit.
Der absolute Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn. Was habe ich noch gedacht? Moment. Dann diese Theatergruppe von Johanna Buchholz, heißt heute Kinder spielen für Kinder.
Hieß es immer.
Die gibt, ja, das gibt es immer noch und ich gehe mit meinen Kindern jedes Jahr,
ach,
dahin,
nein,
in den Rieckhof.
Ach Gott.
Und es spielen immer Kinder, immer noch. Und das kenne ich, bis heute gibt es das.
Wahnsinn.
Das gibt es bis heute. Jetzt haben wir Chorus Line erwähnt. Das verbindet ja Knut, ja, und mich.
Da haben wir Spiegel gedreht.
Ich
und da haben die Leute an- und ausgezogen. Das
Knut,
war
du hast
in unserem
gar nicht
ersten,
mitgespielt. Ja. Ich dachte, du
nein,
hast
nein,
mitgespielt.
Nein, nein, nein. Ich kam auf die Stage und das war dann der... Es war Abschlussjahr, wer war da
mit
drin?
Wem?
Christian Heckelsmüller, Joachim Benoit und,
ah,
ja, und da haben wir die Spiegel gedreht fleißig.
Wir beide, ne?
Auf Kampnagel.
Ja, das war unser Job, so, ja, Studentenjob.
Ja.
Ja, ja, das habe ich angeteasert jetzt auf diesen Podcast, dass ich mich daran
und in diesem
erinnert
Jahr, wo wir uns wiedersehen, macht, ja, es die Stage School
wieder
als
ich weiß, ich möchte es unbedingt mehr angucken.
Hätten wir es zusammen gucken
Hätten
sollen.
Hätten wir
jetzt
gucken sollen, es, ja, läuft diese Woche noch. Na, wir sind ja zu kurz, Daniel, das wird jetzt nicht.
Wir müssen, egal, Dienstag zum Spanier.
Ihr müsst zum Spanier, ja, sie. Ihr müsst jetzt zum Spanier, zum Fußballspiel. Also Knut, wie war es bei dir? Ich weiß das gar nicht.
Nein, ich muss wirklich zurückdenken. Es fing früh an, dass ich auch wie Dirk sehr kreativ war als Kind,
ja,
schon. Und sonntags wurden dann die Vorführungen von mir organisiert für die ganze Familie. Da kamen alle zusammen.
Auch.
Und ja, da habe ich so, ich war sehr kreativ. Ich habe dann die High Heels meiner Mutter angezogen,
aha,
und so Glockenröcke meiner Mutter und bin durchs Wohnzimmer getanzt. Und ja, das waren so meine ersten Auftritte zu Hause in der Familie. Und ich war irgendwie mit zwischen 8 und 10 war ich so ein bisschen pummelig.
Ja.
Und da haben wir gesagt, oh, da muss man jetzt ein bisschen drauf aufpassen, was mit dem Jungen passiert. Und dann gab es irgendwie so eine Annonce, dass es in Hennef, dieser Ort, wo ich groß geworden,
ja,
bin, bei Bonn, da gäbe es einen Tonverein. Gut, wir fuhren hin, aber es war gar kein Tonverein. Es war nämlich von der Ballettakademie, von der Ballettschule aus, war es ein Ausweichquartier. Und auf einmal stand ich zwischen 20 Mädchen und machte dann Ballett.
Okay.
Und mir machte das so einen Heidenspaß.
Glaub
und meine
ich.
Mutter sagte, willst du das hier weiter mitmachen mit den Mädchen? Und ich habe mich so gefreut. Ich war dabei, bekam meine ersten schwarzen Strumpfhose, meine ersten,
ja,
Schläppchen.
Ja.
Und meine Funde waren auch dann schnell runter. Und ja, dann habe ich weitergemacht mit Ballett bis 12, 13. Und dann machte mein Rücken aber schon Probleme.
Ah.
So, ich merkte schon, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und da sagte der Arzt, nee, also, weil ich dachte schon so, oh, das wäre es für mich so im Leben. So. Ich hatte so einen Spaß,
oh,
am Ballett. Und,
ja.
Aber da wurde mir ganz schnell gesagt, das wird nicht deine Zukunft sein.
Mhm.
Und dann kam Musical auf. Und meine, ja, Schwägerin kam aus London zurück und sah Starlight Express und brachte mir die LP von Starlight,
oh,
Express mit.
LP, müssen wir das LP erklären?
Genau.
Müssen wir erklären, eine Langspielplatte. Vorläufer
und,
von der CD.
Gibt's
auch nicht mehr.
Auch nicht mehr.
Also vor Spotify, die Sachen. Irgendwie so.
Ja. Das hat mich so gecatcht. Deutsch und wir fuhren dann nach Bochum und haben uns dann Starlight angeguckt und dann war es klar, ich möchte Musical-Darsteller werden.
Und hast du dich
Und dann ging das weiter mit Tanzunterricht erstmal, solange ich die Schule hier noch gemacht habe und mit Gesangsunterricht, Vorbereitung und dann machte ich dann die Aufnahmeprüfung. Und hat dann das Abitur geschmissen.
Echt?
Ja, ich bin während der Schulzeit bin ich ja morgens Kaffee trinken gegangen bis mittags. Meine Mutter dachte, ich gehe fleißig in die Schule. Aber ich war Stammgast in einem Café in Hennef.
Und das Lustige ist, die ältere, also die damals junge Fachkraft in dem Café, die kommt heute noch zu uns in den Theaterpalast.
Wirklich? Ja.
Wie heißt
die? Erinnert sich an
Frau Schäfer.
Frau Schäfer
hat mich bedient und hat.
Sie sagt, aus dem Jungen wird man was.
Ja, genau.
Interessant.
So, und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und es war damals ja wirklich noch in der Stage School. Es haben sich so viele beworben.
Ja.
Und in dem ersten Auswahlverfahren, wo deine Mutter auch drin saß.
Ja, saß sie da.
Es wurden von den ersten, ich glaube, wir waren an dem Tag 60, wurden zwei genommen. Und ich war einer von den beiden.
Wahnsinn.
Ja. Das war für mich natürlich ein Riesenschritt.
Wolltest du unbedingt auf die Stage School oder hast du noch andere Schulen?
Gar nicht. Ich hatte erst gedacht, Erfolgwang Hochschule, soll ich es probieren auch. Aber ich habe ja auch mein Abitur geschmissen. Also bin ich dann nach Hamburg und das war das, was ich wollte, auf diese amerikanische Schule. Und wie wir eben noch gesagt haben, es war eigentlich eine der schönsten Zeiten, die man so durchlebt hat und die einem so im Nachklang so immer noch im Kopf bleiben, diese Erinnerungen und deshalb ist es mit uns heute so emotional.
Das ist total, man hat so eine Verbindung durch diese Zeit, das ist so, das, weil man so am Anfang des Lebens steht und die Träume anfängt zu leben auch. Ja, ich möchte mal ein Geheimnis lüften. Knut wurde genannt von meiner Mama, die ihn unterrichtet hat, Hemmi. Warum wurdest du Hemmi von Marianne genannt?
Der klagt heute noch darüber.
Ja.
Jetzt sagt er zwar, er wusste es nicht, das war mein Vorsprechmonolog aus Hamlet. Sie hat mich ja wirklich, sie hat mich gequält, hat sie mich. Sie ist für mich die allerwichtigste Person gewesen in Hamburg in der Stage School. Und deshalb ist es mit dir auch besonders emotional, weil ich sehe sie so in dir wieder jetzt gerade und bin so stolz auf das, was du geschaffen hast jetzt auch. Und sie war eigentlich meine wichtigste Wegbegleiterin in diesen 3 Jahren. Und sie hat viel mit mir durchgemacht, aber sie hat viel erreicht. Und ich bin ihr immer noch dankbar für das, was sie mir mitgegeben hat.
Ja, danke. Danke für deine Worte, Knut. Meine Mutter Marianne Bernhard, ich muss das mal dazu sagen, wir wissen immer, von wem wir sprechen, ne? War auch Sprecherzieherin und Professorin für Sprechen.
Entschuldigung, sie hat es erfunden.
Sie hat es quasi erfunden, alles erfunden. Was ich immer denke über sie, auch wenn ich so das höre, was Knut sagt und viele ja sagen, sie war quasi schon eine Mentorin und ein Mental Coach, obwohl es das damals gar nicht so gab eigentlich. Aber sie war das, oder?
Sie hat mich immer berührt und sie war sehr streng. Sie war sehr streng, aber dabei immer sofort ganz herzlich.
Ja, gleichzeitig.
So. Ich hatte so eine Achtung vor ihr und war ihr sehr nah irgendwie in dieser ganzen Zeit.
Ja, schön.
Und ich denke immer, wenn ich dich sehe, sie sitzt wieder neben mir.
Ist es so?
Ist unglaublich,
wenn ich ihr ähnlich,
Und deine Liebe zur Sprache und was du den Leuten weitergibst auch.
Ja, es hat mich halt enorm geprägt, ne, mit ihr aufzuwachsen und mit ihr immer über diese Themen zu sprechen halt. Ne. Seitdem ich Kind war, jede Talkshow, die wir gesehen haben, haben wir die Leute analysiert. Oder sie hat dann immer gesagt, der hat keine schöne Stimme. Und das habe ich lange nicht verstanden. Und jetzt weiß ich, was sie meint, ne? Weil die Stimme ist ja die Persönlichkeit und du hörst
absolut
so viel raus.
Und das Wichtigste, was sie auch uns beigebracht hat, ist die Ehrlichkeit.
Ja.
Die Ehrlichkeit in der Stimme, die man finden muss und die man eigentlich, das ist das Wichtigste, was wir von der Bühne aus geben müssen, die Ehrlichkeit.
Ja, das ist ja sowieso. Manchmal denke ich, wenn wir spielen, dass ich gar nicht spiele.
Oh, ja.
Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich habe mal, das war, ich weiß gar nicht, auch wieder 100 Jahre her, da gab es hier so einen Musical-Kongress. Und da war ich auf dem Podium mit dem, der damals das Phantom gespielt hat.
Mit Uwe Kröger.
Der Uwe Kröger, dann irgendwie hieß der Schulze oder so.
Ja.
Und dann eine Constanza, die hat auch irgendwie, egal, also so. Und das waren alles so relativ verkopfte, so Musical-Leute, die dann so, und ich habe da so daneben gesessen und ich habe zu der Zeit im Tivoli das Weiße Rössel gespielt.
Oh, ja.
Und die hatten die großartige Idee, das alternierend zu besetzen.
Mhm.
So, und dann ging es wieder drum, wer spielt die Premiere?
Ah, ja.
So.
Ja.
Und dann sagte damals der musikalische Leiter, ich sage jetzt nicht, der Leiter, den Namen kann ich sagen, aber ist egal, aber der andere Kollege, ja, der würde die schöneren Töne singen, aber Dirk, glaube ich, was er singt.
Ja.
Und da habe ich dann gedacht, ja, siehst du?
Ja.
Das ist es. Und also, weil, also für mich ist es auch nicht wichtig, also ich kann ganz gut singen,
ja.
Das ist aber auch nicht meine Hauptpassion.
Ja.
Aber ich glaube, zu meinen, was man da tut, ist, glaube ich, das viel Wichtigere, als jetzt die unglaublich jeden Abend die perfekten Töne zu kriegen. Mhm. Sondern dadurch die Leute zu kriegen. Und das ist natürlich in dem, was wir machen, haben wir eine unglaubliche Freiheit, weil wir ja alles selber uns zusammenstellen. Wenn wir an einem Punkt merken, in einem Stück, macht mir keinen Spaß, dann tauschen wir die Nummer aus.
Ja, perfekt.
So,
klar.
Das ist natürlich ein unglaubliches Privileg.
Mhm.
Und wie sind wir drauf gekommen, weiß ich gar nicht. Ist wurscht.
Weiß ich nicht, aber ich finde das total interessant. Das ist ja mein Leib- und Magenthema. Zu meinen, was man sagt, wie schafft man das, Dirk? Wie würdest du sagen, wie fühlt sich das in dir an, dass das passiert?
Ich kann es nicht sagen.
Mhm.
Ich habe auch nie das Gefühl, dass ich zum Beispiel eine unglaublich gute Gesangstechnik habe.
Mhm.
Ich habe nie darüber nachgedacht.
Mhm.
Ich bin auch so gut wie nie heiser gewesen vom Singen, weil ich scheinbar einen Automatismus entwickelt habe, das einigermaßen zu können.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich finde es halt manchmal, wenn wir mit Kollegen spielen, denke ich manchmal, spiel's doch nicht. Mein es doch einfach.
Und selbst sage ich immer, es gibt verschiedene Rollen, die wir jetzt gerade in dieser aktuellen Produktion, die wir noch spielen, noch drei Shows spielen wir von Viva Malente und ich spiele Doris Day oder Dolly Parton, aber alles das, was ich sage, ist ehrlich. Selbst wenn es karikiert ist auf der Bühne, ist es ehrlich gemeint. Und das ist das Wichtige.
Mhm.
Ja.
Ich weiß auch den Mechanismus nicht. Es ist vielleicht einfach auch eine Erfahrung.
Es ist ein Automatismus.
Es ist so.
Ja.
Ich weiß, was ihr meint. Und ich empfinde zum Beispiel jetzt, dieses Gespräch fühlt sich genauso an.
Mhm.
Oder?
Ja, ja.
Weil wir sind ja jetzt in einem professionellen Rahmen. Wir quatschen nicht privat. Aber es ist total ehrlich auch. Also das ist ein bisschen ähnlich, oder?
Ja, könnte man vergleichen, ja.
So, dass man das eigene mit reinnimmt auch in die Rolle.
Ja.
Oder?
Ja. Ja.
Ja.
Wir sind uns einig, würde ich sagen.
Aber ich glaube, dass die Kunst ist es dann, anderen Leuten zu vermitteln. Weil ich könnte es, glaube ich, nicht vermitteln.
Ja, 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 das ist, was ich probiere.
Genau, das ist das, was du wieder
hast. Und ich probiere einfach über das in den Moment ankommen. Und wie kann ich das greifen? Das ist ja ganz doll über den Atem zum Beispiel, dass ich wirklich weiter atme. Und dass du siehst bei Schauspielern, wenn es Kopfgeburten sind, wie sie miteinander spielen, sie atmen nicht zwischendrin, sondern du merkst, okay, jetzt platzieren sie, wie sie sich's überlegt haben.
Ja, und was ich immer finde, ist oftmals eben, also wie würde ich mich denn verhalten, wenn mir jetzt hier dieses Glas auskippt?
Ja.
Dann habe ich eine körperliche Reaktion. Und auch eine stimmliche Reaktion. Und, und das muss ich doch reproduzieren können eigentlich.
Ja, Impulse haben.
Und einfach, ich glaube, das ist vielleicht vielleicht ist es auch unsere jahrzehntelange Erfahrung.
Das bestimmt, dass ihr gar nicht mehr das so reflektieren könnt, weil ihr es einfach macht. Ja, bestimmt, natürlich.
Ja.
Erfahrung und Talent und alles zusammen.
Ja, man bekommt am Anfang so viel Technik mit, wenn man die Ausbildung macht. Und irgendwann, ich kam ja dann nach meiner Ausbildung ans Tivoli und Dirk sagte dann, Dirk war ja mein Lehrer nach der Schule.
Ah, okay.
Und der zu mir gesagt hat einfach auch, wir haben ja viele Dinge im Schmidt-Theater ausprobiert. Wir haben ja viele Mitternachtsshows gemacht.
Ja.
Um mein Gehalt ein bisschen aufzubessern damals.
Gut, ja. Und, ja, man muss dazu sagen, damals habt ihr ja beim Sommernachtstraum 50 Mark bekommen.
Ich wusste das nicht mehr. Ich habe
das jetzt gelesen. 50 Mark haben wir pro bekommen.
Und ich habe ja normal im Tivoli gearbeitet. Im Festen. Ja, hallo, bitteschön.
Aber du darfst nicht sagen, was du verdient hast.
Nein, bitte nicht, nein.
Damals, darf man doch sagen, heutzutage.
Ich habe keine Ahnung, wie du willst.
4.000 Mark habe ich im Monat bekommen.
Gut, sehr gut.
Aber da kommst du heute natürlich nicht mehr hinter den Berg.
Nee, heute nicht mehr, nee.
So, ist egal.
Ja. Und ich bekam als oh Gott, wir spielten Elfen.
Ja.
Und ich hatte noch einen kleinen Größe.
Ja.
Philostrates.
Ja, das darf man heute auch nicht mehr machen.
Das ist eine extra Rolle.
Ja.
Was darf man nicht mehr machen?
Der hatte so eine, Entschuldigung, der hatte eine schwarze Strumpfhose mit einer roten, aufgestickten.
Echt?
Ja, wir wollen es nicht sagen, aber nee. Das
spielt People of Color Lippe.
Ach so.
Ja, das
geht nicht mehr. Nee, das
ist nicht mehr möglich. Nee. Und jedenfalls, also
50 Mark.
50 Mark.
Sagen, 50
genau.
Mark.
Und parallel dazu ich immer verpflichtet, sozusagen als festes Ensemblemitglied zwei oder dreimal im Monat noch in der Schmidt-Mitternachtsshow was zu machen.
Okay, ja.
Und da gab es aber 300 Mark.
Aha.
Pro Abend.
Aha.
Und da habe ich zu Knut gesagt, Knut, du hast nur 50 Mark,
ja,
dann komm mit rüber, dann kriegst du noch 150 mehr.
Ja.
Haben wir geteilt.
Dann haben wir viel ausprobiert.
Ja.
Und dann hat Dirk zu mir gesagt, weil ich machte mir schon wieder so viele Gedanken vor dem Abend.
Ja.
Wir machten dann verschiedene Comedy-Geschichten und er sagte einfach, geh einfach raus und lass es geschehen. Wir machen es einfach.
Mach es einfach.
So.
Ja.
Und vergiss die Technik. Und das hat er mir hinter der Bühne, ich bin raus, ich habe es gemacht. Und wir hatten Erfolg.
Ja, man muss loslassen auf der Bühne. Am Schluss muss man dann loslassen.
Und das ist natürlich auch etwas, was im Schmidt-Theater auch immer möglich war, zu scheitern.
Ja.
Und das ist aber auch ganz
eine Qualität
wichtig,
dort gewesen,
dass wir natürlich auch ab und zu da Nummern ausprobiert haben, wo wir gedacht haben, okay, das machen wir nächste Woche nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, dass zum Beispiel das gar nicht mehr heutzutage im Schmidt-Theater möglich ist.
Wahrscheinlich nicht mehr.
Wir konnten früher uns da ausprobieren und das war für mich die beste Schule nach der Schule.
Ja.
Und das haben wir ja wirklich über Monate zusammen gemacht. Ja. Und dann haben wir uns ja irgendwann auch dann vom Schmidt-Theater verabschiedet und sind dann nach Spanien gezogen.
Also ich muss aber jetzt mal mein Geheimnis lüften, was ich unterm Tisch habe. Wir haben nämlich die Sache am Schmidt-Theater ist ja so, dass wir da zu dritt engagiert waren und gemeinsam den Sommernachtstraum gespielt haben. Und ich habe mich auch heute zurückerinnert, ich habe mich damals beworben, ich habe gesungen Maybe This Time in Angie's Nightclub für Martin Lingner.
Yes.
Also er hat mich begleitet am Klavier und habe dann das Engagement bekommen. Das war toll, das war mein erstes nach der Stage School.
Ja.
Und wir haben.
Oh nein, eine CD.
Ta-ta-ta-ta.
Ja, oh Gott.
Ja, ein Sommernachtstraum.
Ja.
Es war Shakespeares Stück, Shakespeare's Story mit Musik von Martin Lingnau. War sehr bunt, richtig typisch Schmidts Tivoli-Style. Wir Elfen, ich war zum Beispiel ich sah aus wie eine Biene mit einem Reifrock und Fühlern und einer Perücke. Und wie seid ihr aus, ihr Elfen?
Ich hatte dieses Tanktop hier, blau-weiß
gestreift. Ja, genau, blau-weiß gestreift.
Guck mal, ich bin hier jetzt das Foto noch, siehst du?
Ja, und du warst Schnauz.
Ich war Schnauz, der Handwerker. Und ich musste auch in so einem ganz schlimmen, ich war auch irgendwie im Ensemble und musste in so einer Seerose. Ich kann noch das Lied.
Da, da, da.
Hip, hip, hurra, alles klar. Da, denn die Handwerker, die Handwerker, die Handwerker, da, alles klar. Naja, aber sonst habe ich nicht so ganz tolle Erinnerungen an die Produktion, obwohl ich da Knut natürlich kennengelernt habe.
Ihr habt euch da kennengelernt.
Ja.
Jetzt erzählt mir das mal, weil ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich war in meinen Mann frisch verliebt und war auch beschäftigt.
Es war die erste Leseprobe fand kurz vor Weihnachten statt.
Ja.
2000 und
1900.
1900
war das. 1997.
Ne?
Ja, genau, Weihnachten. Und dann habe ich Dirk gesehen, er hat mich gesehen. Und dann passierte irgendwas.
Ja.
So. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe Weihnachten mit meiner Familie gefeiert. Und dann gingen ja irgendwann die Proben los. Und Dirk
Wann
und ich,
hatten wir Premiere? Ich meine, im März war
ich
das.
Weiß es nicht
Im
mehr.
März 98,
Bestimmt,
ja.
Mit Sigrid Andersson als unserer Regisseurin, die jetzt ein ganz berühmter Schauspielcoach ist in Berlin.
Ist sie?
Ja, die Tankstelle hat sie so eine.
Okay.
Ja, ja. Mhm.
Siehst du?
Und dann haben wir uns
dann haben
sehr
wir uns
schnell sehr eng angefreundet. Wir waren dann beste Freunde.
Ja.
Beste Freunde.
Oh.
Und das wurde immer mehr. Und Dirk steckte noch in einer alten Beziehung. Und dann sind wir am 15. April 1998 zusammengekommen.
Ja, 26 Jahre jetzt.
26
Wahnsinn.
Jahre, Wahnsinn.
Und bei uns zählt das wie Hundejahre, weil wir ja 24/7 zusammen sind.
Ach so, stimmt. Ihr seid viel, viel länger noch zusammen. Stimmt. Ja, und ihr genießt das sehr, ne? Das Zusammensein.
Ja,
also
es gibt immer noch, unser Leben lang sagen Leute, wie kann das funktionieren? Ihr müsst doch mal getrennte Wege gehen, auch mal hier und da. Aber ich glaube, bei uns funktioniert es nicht anders. Also wir gehören irgendwie zusammen und mögen das auch, ständig zusammen zu sein.
Und auch zusammen zu arbeiten.
Ja. Ja.
Stresst euch gar nicht. Nee,
überhaupt nicht.
Schreit ihr euch mal an?
Ja.
Ja, schon. Ja,
ja klar.
Ja.
Kurze Momente.
Ja.
Also.
Ja.
Also das ist doch logisch, dass, dass man sich auch auseinandersetzt,
klar.
Auch gerade künstlerisch, wenn es um gewisse Sachen geht, dann ja, aber das wäre ja noch schöner.
Ja.
Also der wäre ja furchtbar.
Ja, ja,
die ganze Zeit nur so, ach oh, Schätzchen,
und
nein, du bist die Beste heute auf der Bühne.
Ja.
Nein, du bist aber, ja, ist ja furchtbar.
Ja, ja, das war im Schmitz-Tivoli und dann seid ihr aber... Nach dem Stück schon, noch nicht ganz.
Hatte genau. Dirk ja noch seinen weiteren Vertrag noch im Tivoli. Und ich bekam dann, das war für mich ein ganz großer Traum, 50-50. Mhm. Hatte Premiere 1994. Mhm. Ich kam nach Hamburg und ich habe dieses Stück geliebt. Und ich habe gesagt, ach, das würde ich so, so gerne spielen.
Ja.
Es passierte dann
toll.
Für mich 1998, dass ich es dann spielen durfte,
genau.
Eine der Hauptrollen.
Ja.
Und das war großartig für mich. Und dann haben wir uns danach vom Haus verabschiedet, weil wir eben durch das Schmidt-Theater, wir waren so kreativ und wollten viel mehr unsere eigenen Sachen machen.
Es kam
und dann
nämlich,
ein Agent, für den Dirk schon gearbeitet hatte, auf Kreuzfahrt. Dirk war als Solokünstler auf einem Kreuzfahrtschiff zweimal.
Aha.
Und dieser Agent, ein Amerikaner, Eric Emanuel, der kam dann abends in unsere...
Kenn ich auch.
Ja, der kam abends in die Mitternachtsshows und sagte, Jungs, ich habe da eine Idee.
Okay.
Das gibt es noch gar nicht auf Kreuzfahrtschiffen. So zwei Männer, die zusammen vielleicht so eine Wirtschaftswunder-Revue auf die Beine stellen und die da präsentieren.
Aha.
Und,
aber das war, die Kreuzfahrt kam ja erst danach. Er hatte nämlich die Anfrage von diesem Varieté in Spanien, das ist eigentlich ein Fünf-Sterne-Hotel gewesen, die so Dinnershows gemacht haben. Und die brauchten noch zwei Leute.
Die durch den Abend führen.
Genau, die durch den Abend führen und eben auch verschiedene Sachen machen. Und dadurch, dass ich als Kind schon gezaubert habe zum Beispiel, haben wir so eine kleine Zaubernummer gemacht. Mhm. Knut konnte ja sehr gut steppen zu der Zeit noch.
Ja, Vorsicht.
Und also wir haben so verschiedenste Programme so.
Ja.
Und dann sind wir nach Mallorca geflogen, haben denen das präsentiert und die haben gesagt, wow, das machen wir. Und daraufhin haben wir dann eben gesagt, okay, wir versuchen das einfach mal sozusagen selbstständig zu machen. Wir haben für damalige Verhältnisse unglaublich viel Geld verdient. Wir haben 12.000 Mark im Monat gehabt.
What?
Das waren 1,2 Millionen Pesetas. Monat.
Ja, und hatten eine traumhafte Wohnung direkt in Palma.
Ja. Mhm. Ja. Haben for free gewohnt.
Mit Blick auf den Hafen und sahen immer die Schiffe rein und rausfahren.
Genau.
Und es gab zu diesem Zeitpunkt gab es die erste AIDA.
Das
und das war
da.
So, das war eine Sensation, wenn die AIDA in den Hafen kam.
Ja.
Und wir sahen das von unserem Fenster aus, von unserem Balkon aus, wie sie kam. Und,
Parallel
bekamen wir dann den ersten Vertrag für ein Kreuzfahrtschiff angeboten. Nicht die AIDA,
Wir
fuhren für Hapag-Lloyd jahrelang.
Ja.
Und haben uns dann auf Mallorca in den Zeiten, die wir dann über Tag frei hatten, haben wir diese Programme erarbeitet, uns überlegt, ne, Programme geschrieben, haben sie geprobt und waren nach unserer Mallorca-Zeit bestens vorbereitet für die Schiffe.
Für die Schiffe.
Ja. Und dann ging das los. Wir waren dann auf der MS Bremen, Expeditionsschiff der Hapag-Lloyd und dann ging das von Schiff zu Schiff. Was wir machten, war so erfolgreich, dass wir danach wirklich, wir bekamen die Kataloge zugeschickt von Hapag-Lloyd und die haben nachher gesagt, sucht euch die Reisen aus, die ihr machen könnt.
Das war toll.
Und so sind wir dann, ich möchte sagen, fast 3 Jahre ausschließlich nur auf Schiffen gefahren und sind um die ganze Welt gefahren. Wir haben wirklich alles gesehen, was man mit dem Schiff so anlaufen kann.
Was ist euch als schönstes in Erinnerung?
Südafrika.
Kann man das sagen? Südafrika.
Das ist so unser
Lieblingsland. Habe ich so oft gehört schon. Ja.
Südamerika aber auch. Und man muss aber dazu sagen,
um
noch ganz kurz einmal zurückzukommen, damals war das als Künstler auf dem Schiff was ein ganz anderer Schnack als heute.
Ja.
Wir haben immer Passagierstatus gehabt. Wir haben immer eine Kabine im Passagierbereich gehabt. Wir waren nie Teil der Crew.
Eine Show pro Woche.
Wir haben eine Show von ungefähr einer Dreiviertelstunde, Stunde für die Gäste gehabt. Und wir konnten eben, und das war etwas, was ich bis dato auch nur im Tivoli gehabt habe, mit Live-Orchester arbeiten.
Oh, okay.
Das heißt, du hast dann Notenmaterial gehabt, das Arrangements hatten wir schreiben lassen. Und dann hast du das, meistens waren das damals Ukraine oder Polen und so.
Ja.
Wir haben eine Band gehabt, der hieß Sergei, Sergei, Sergei.
Igor.
Und Igor. und dann hast du das mit denen einstudiert am Tag und am Abend war dann die Show. Also
ja,
da war auch Druck, aber eben auch dieses Live-Erlebnis. Und da war unsere Stellung schon toll. Also war was Besonderes. Und dann ging es eben von dem einen Schiff zum nächsten. Und dann zum Beispiel hatten die auf der Europa immer Pech mit Künstlern, haben gesagt, wir müssen mal diese eine Bar beleben. Aber da sind doch die zwei da, die auf der Bremen und auf der Columbus so erfolgreich sind. Und dann hieß es, können Sie mal auf die Europa. Und dann die Europa war
das größte Schiff
luxuriöseste Schiff.
Als weltbestes Kreuzfahrtschiff ausgezeichnet.
Okay.
Und das war wirklich so ein Ritterschlag schon, muss man sagen. Gab zwar nicht mehr Geld, aber es war Reputation.
Nochmal, Reputation,
ne?
Muy importante.
Genau. Und dann haben wir da in dieser Clipper Bar, hieß das.
Clipper Lounge.
Ja. Internen Tripper Lounge gelandet.
Okay. Nein,
schneiden Sie das raus.
Es war so voll, die haben dann die Stühle und Sessel aus der Europa-Lounge rübertragen müssen und die Leute kamen nicht mehr rein. Die standen in den Türen und wir wurden gefeiert und dann hieß es, nein, das geht nicht mehr in der Clipper-Lounge, ihr müsst jetzt in der großen Europa-Lounge auftreten.
Okay.
So, also so ging das dann.
Wie habt ihr euch zu dem Zeitpunkt genannt? Wart ihr einfach euren Namen?
Ganz schlimm.
Das
ganz
darf man nicht mehr sagen. Das
nein,
darf man nicht
doch,
sagen. Das
war nein.
Schlimm. Diesen Namen hatte Eric Emanuel sich überlegt, die Sunny Boys. Das
ganz
war ganz schlimm.
Ist ganz schlimm.
Die Sunny Boys.
Ganz Sunny Boys.
Aber gibt ein Theaterstück, was heißt, oder?
Ja, aber das ist über zwei Alternde.
Ja.
Das könnten wir bald mal spielen.
Ja.
Das könnten wir jetzt spielen.
Oh,
mit unserem Alter.
Oh. Habt ihr schon La Cage aux Folles gespielt bei euch?
Nee.
Nein, leider
das ist
nicht.
Zu teuer.
Oh, schade.
Ja,
oh,
das wäre wie gespuckt für uns.
Natürlich, sofort. Oh.
Aber wir warten darauf, dass es die Oper Bonn mal wieder macht. Und dann
werden
wir es in der
engagiert.
Oper Bonn spielen.
Ja, unbedingt.
Und dann waren wir im Rahmen dieser Kreuzfahrt, hat dann die Deilmann-Reederei auf uns aufmerksam geworden. Genau.
Ja.
Und die hatten ja damals die MS Deutschland.
Das
und das war das ZDF-Traumschiff.
Ja, ich bin großer
Traumschiff-Fan.
So, guilty pleasure.
Dann haben wir dort auch die Shows gemacht. Und da war die Schauspielerin Heide Keller.
Ja.
Beatrice.
Oh, lieben wir, meine
und,
ganze Familie.
Und die wohnte in Bonn.
Und mit der, die hat sich sofort in uns verliebt. Und wir waren dann sehr, eng miteinander. Und sie hat dann... Sie war der ausschlaggebende Punkt, Fuß zu fassen wieder an Land und dann das erste Engagement zu bekommen für längere Zeit in Bonn.
Genau, weil sie kannte den Walter Ulrich, der war damals der jüngste Theaterdirektor, als er aufgehört hatte, war er der älteste mit 185 oder so.
Okay, sehr lang.
Hatte ein Theater, das gibt es heute noch, Kleines Theater heißt das, in Bonn-Bad Godesberg.
Okay, wieso kenne ich das vom Namen? Durch euch vielleicht.
Es haben wirklich ganz, 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 ganz viele große Leute
da gespielt.
Marika Röck hat dort noch gespielt.
Ja, ja.
Heide Keller eben, ganz viele Boulevardtheater-Leute. So. Und Heide Keller hat uns empfohlen, dem Herrn Ulrich, hat gesagt, hier, die beiden machen ein tolles Programm.
Ja.
Und die schreiben jetzt ein Stück, weil wir wollten dann nach dieser ganz langen Kreuzfahrtzeit auch nicht mehr unterwegs sein.
Ja,
das
klar.
Klingt ein bisschen blöd, nach dem Motto, mein Mann hat mir eine Weltreise geschenkt, ich will aber mal woanders hin.
Ja. Oh, sehr
intelligent. So, verstehst du?
Ja, es war nachher nichts Besonderes mehr. Ich rief meine Mutter zum Beispiel an, wir waren auf der chinesischen Mauer.
Ja.
Zwei Wochen später standen wir in Rio am Zuckerhut.
Ja.
Und es war ein Hin- und Herfliegen. Und es war nachher so wie, schon wieder Koffer packen und schon wieder los.
Natürlich.
Und es ging wirklich hin und her durch die ganze Welt. Und dann haben wir gesagt, es war nichts Besonderes mehr.
Ja.
Und man muss dann aufpassen, wenn es nichts Besonderes mehr ist und man das gar nicht mehr so schätzt,
wertschätzen kann.
Ja. Dann muss man etwas
man
ändern.
Sonst irgendwann, ne?
Und
natürlich.
Das Gute ist viele Künstler gingen so zum Ende ihrer Karriere
auf Schiff.
Kreuzfahrtschiff.
Das so stimmt.
Ja, und wir haben das am Anfang gemacht und haben dann gesagt, und dann haben wir dieses eine Stück geschrieben, Souvenirs hieß das, Familie Malentes Souvenirs.
Da fing das an.
Mit Familie Malentes.
Wir hatten dann hier ein Management in Hamburg
ja.
und haben überlegt, wir müssen ja einen Namen für uns finden. Und
ja.
ich gehe jetzt mal auf den Namen erstmal, weil viele Leute fragen, warum eigentlich Malente, warum Familie Malente? Ja. Mittlerweile sind es nur noch die Malentes. Malente, weil wir unglaubliche Verehrer von Katharina Valente sind.
Ah, okay.
Und weil wir damals auch sehr viel Shows in den 50er, 60er Jahren gemacht haben, also diese Wirtschaftswunderjahre gemacht haben. Und dann sind wir natürlich, wir sind aus dem Hause Schmidt, dann gibt Familie Schmidt und
Geschwister Pfister auch was drin.
Weil wir auch mit Geschwister Pfister sind wir auch befreundet und das ist toll. Wirklich großartig.
Ja.
Und dann haben wir überlegt, ja, was können wir machen? Nennen wir uns Familie Valente.
Ja.
Mit W. Ja. Und dann haben sie aber gesagt, ja, es klingt aber so und das wird rechtlich Probleme geben. Und dann kam unsere Managerin an und sagte, wir drehen das einfach um.
Das W.
Und dann wird es ein M. Ja. Und Malente, da wurde doch die Fußballnationalmannschaft 54 für den Sieg in Bern vorbereitet. Sind wir auch wieder 54 Wirtschaftswunderzeit.
Ja.
Und somit wurden wir dann zur Familie Malente.
Ah, okay. Richtig eine Bedeutung,
der Name. Hat es nicht alles eine Bedeutung?
Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ich muss einmal aus persönlichen Gründen jetzt nach Heidi Keller mich erkundigen, weil ich sie so toll fand im Traumschiff. Wie war sie als Mensch?
Großartig.
War sie so wie die Rolle quasi oder war sie anders?
Also wir haben
sie war sehr professionell.
Ja.
Das muss
das
man
glaube ich.
Wirklich sehr, sehr professionell. Ja. Und das hat sie auch von allen erwartet, die um sie herum sind.
Ja.
Und da muss man schon sagen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, da war sie auch, da gab es auch mal den anderen Ton, den man gehört hat.
Ja.
Aber toll. Eine ganz, ganz herzliche Person.
Ja.
Ja.
Und sie ist wirklich, man kann sagen, ohne sie wären wir nicht da, wo wir heute sind.
Wie
sie,
interessant.
Ja.
Man braucht Menschen auf dem Weg, oder? Die plötzlich einen packen und sagen, jetzt machst du das.
Genau.
Das ist so. Das ist bei mir auch so. Ja.
Und dann war halt das erste Stück in Bonn sehr erfolgreich. Mhm. Wir haben tolle Kritiken gehabt. Und wenn man so in dieser, also es gibt ja so diese Boulevardtheaterhäuser, Komödie, Düsseldorf an der Steinstraße.
Das ist ja meine ganz große Liebe.
So,
Milovic, ich bin Milovic-Fan.
So, dann gibt es in Köln ein Haus, in Frankfurt, in München.
Bayerischer Hof in
München. Und die sind alle auf uns aufmerksam geworden durch die gute Kritik und dadurch, dass der Ulrich eine sehr gute Reputation hatte damals noch.
Ja.
Und so sind wir dann so ein bisschen weitergereicht worden in die Häuser. Das hat ein bisschen gedauert, zeitlich natürlich, weil die ja auch immer so ein Jahr, anderthalb Vorlauf haben. Aber wir haben dann in der Komödie Frankfurt gespielt, 6 Wochen. Wir waren in Düsseldorf in der Steinstraße 8 Wochen. Am Schluss waren wir in der Komödie Bayerischer Hof
in München.
In München.
Oh. Toll.
Fantastisch. Und wir haben das Glück gehabt.
Tournee gemacht. Wir
haben mit eurem Stück?
Mit dem einen, viele Stücke auf Tournee gespielt.
Ja.
Das ging ja über Jahre.
Ja.
Und wir hatten dann, Gott sei Dank, als Manager hatten wir dann Christian Seeler.
Ja.
Ehemaliger Intendant des Unsorg-Theaters, der sich um uns gekümmert hat. Und der hat uns dann auf Tournee geschickt. Und,
und
wir waren neben dem Unsorg-Theater waren wir immer das bestverkaufteste Stück der Saison. Jedes Jahr.
Ja. Echt?
Ja, das war wirklich toll. Und wir hatten nachher, wir hatten 40 Städte in 30 Tagen so ungefähr. Es war wirklich,
wir waren
da viel unterwegs auf Tournee.
Und wann habt ihr dann in dieser Phase euch gegründet zu irgendwas? Also seid ihr dann ein Betrieb geworden oder?
Das war so ein bisschen fließend, glaube ich. Also es gab jetzt nicht den Punkt.
Tourneeunternehmen.
Unternehmen wart ihr dann
Familie
selber.
Ja, Familie Malente Theaterproduktion gab es dann zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und so sind wir dann von Stadt zu Stadt gezogen. Oder wie Dirk gesagt hat, haben wir eben auch Langzeitgastspiele gemacht in Düsseldorf, Frankfurt, München und so weiter, wo wir dann immer 2 Monate waren hier und dann 2 Monate dort. Und
auch schön.
Ja,
schön, aber auch diese Tourneestädte, wo wir waren, tolle Hallen, große Theater, aber eben auch Schulaulen. Wir haben alles gemacht.
Alles gemacht.
Ja, das ist einfach
aber so. Aber da kann ich eine Geschichte erzählen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einen prägt und wie man seine Professionalität irgendwie zeigt. Wir kommen dann in irgendwelche Schulaulen, wo die Vorhänge abgerissen sind, wo das Licht nicht richtig ist. Und ein alter Techniker, der uns vom Unsorg-Theater immer auf Tournee begleitet, Roger, so und so.
Hertel.
Hieß eigentlich wahrscheinlich Reinhold oder so. Ist
Roger,
egal.
Ja.
Immer Roger. Der erzählte mir eine unglaublich schöne Geschichte von dem wirklich begnadeten Schauspieler Gustav Knut.
Ja.
kennen natürlich nur noch die Jüngeren nur von uns, werden sich dran erinnern. Nee.
Ja.
Die kamen irgendwo hin.
Ja.
Und da hatten die nur so Neonröhren über der Bühne.
Oh. Ja.
Und nichts weiter. Und der sollte das Licht einrichten und konnte nicht.
Ja.
Und kurz, also anderthalb Stunden vor der Vorstellung, kam dann Gustav Knuth in die Halle.
Ja.
Und dann ist Roger zu ihm gesagt, hat gesagt, wir können heute, was soll ich machen?
Ja.
Hat er gesagt, pass auf, zum Anfang des Stücks machst du das Licht an.
Ja.
Am Ende des ersten Aktes machst du es aus. Und also,
ja, einfach so. Einfach so. Mit dem arbeiten,
wir müssen
was
mit dem arbeiten, was
bringt
da
ja nichts,
ist.
Wenn man sich aufregt und wenn man sagt, Gottes Willen.
Nein, und
dadurch doch eigentlich, wir haben natürlich so Bühnenanweisungen.
Ach, liest wo man doch so keiner. Sagt,
ja, die liest erstmal keiner. Oder wo ist denn jetzt mein Buffet? Wo ist denn jetzt mein geschnittener Ingwer? Ganz ehrlich, ich, natürlich, da kann viel drinstehen. Und wenn es da ist, freut man sich. Und wenn es nicht da ist, muss man auch mit dem zurechtkommen.
Und vor allem die Leute, die in den jeweiligen kleinen Städten, die wir dann bedient haben, leben, die kennen es erstmal nicht anders.
Ja.
Und die können wir ja nicht dafür bestrafen, dass die so eine scheiß Halle haben.
Nee, nein, und diese Kulturvereine, man muss wirklich überlegen, was die alles tun auch.
Ja.
Und das ist eben auch in der heutigen Zeit, wir machen keine Tournee mehr, aber auch dieses Geschäft ist sehr kaputt gegangen. Natürlich auch durch Corona, und die Städte können sich das auch einfach nicht mehr leisten.
Ja.
Da ist einfach nicht mehr so viel Geld da, dass die eben solche Produktionen einkaufen können. Auch schade.
Ja, ich finde aber auch den Stellenwert zum Beispiel von verschiedensten Aspekten unseres Berufes. So, wenn wir damals gegangen sind, wir gehen aufs Kreuzfahrtschiff. Mhm. Ah, okay. Reicht wohl nicht mehr
für die Bühne.
Städten. Okay. So. Ich habe, als damals Silvia Seidel sich das Leben genommen hat,
Anna, ich weiß, diese die ewige Ballett-Serie Anna aus unserer Jugend.
Und dann sehe ich noch, wie in der Zeitung steht, am Ende ihrer Karriere tingelte sie durch die Provinz.
Oh.
Wo ich denke,
schlimm.
Ich meine, das haben wir damals zu der Zeit auch gemacht.
Ja, natürlich.
Aber soll ich dir sagen, dass wir irgendwie einen Umsatz von 5.000, 6.000 Euro am Abend durch diese Tourneen irgendwie generiert haben? Wir haben damals 10 Leute bezahlt. Wir haben einen guten Umsatz durch diese Tourneen. Und und das ist etwas, was natürlich in Deutschland sowieso immer schwierig ist.
In Amerika
ist, I'll put on a show, und wenn du da in deiner Bar Country Music, they did a great job.
Yes, of course.
So.
Yes. Yeah.
Und das liegt aber natürlich auch daran, dass nach wie vor der Beruf des Schauspielers, Music, immer so, und was machen Sie tagsüber? Das werden wir heute wirklich ab und zu noch gefragt.
Wirklich?
Ja,
wirklich?
Ja.
Oh. Nein, die Leute denken jetzt, wenn wir gehen ja nächste Woche in die Sommerpause, dann habt ihr ja mal schön
Zeit.
Habt ihr
mal frei.
Wo ich so denke, ich hoffe, dass Dirk und ich, wenn wir 5 Tage an die Küste fahren nach Belgien, dass wir da mal abschalten können und nicht täglich irgendwie noch Sachen erledigen müssen.
Ja.
Aber ansonsten geht ja unser Leben
geht
im Theater.
Geht ja weiter, ihr müsst Sachen planen,
klar,
und organisieren. Ich habe dazu eine Frage. Was macht ihr beide zum Entspannen? Also ihr habt ja so viel Verantwortung. Ihr habt erzählt, ihr habt 30 Angestellte, glaube ich. Ne?
Ja.
Wie kommt man da zwischendurch runter? Und wird nicht wahnsinnig von dem Druck?
Also wir arbeiten ja schon
oder
viel.
Whatever, ja.
Aber es ist, wir wohnen ja jetzt ein bisschen ländlicher.
Ja.
Und haben einen Hund ja immer schon gehabt.
Ja.
Nachdem wir dann die Schiffe verlassen haben, haben wir uns ja sofort einen Hund angeschafft, weil wir dann auch sagen konnten, wir können jetzt nicht mehr aufs Schiff gehen, weil wir haben ja den Hund.
Ja, sehr gut.
Das war für uns so ein bisschen, wir müssen jetzt gucken, dass wir das an Land schaffen.
Ja, und bleibt.
Und das war auch eine harte Zeit. Und aber das haben wir alles geschafft. Und der Hund ist immer noch, ist jetzt der zweite Hund, ist für uns so der Ausgleich. Die langen Spaziergänge durch den Wald und die Natur. Und das ist so unser Ausgleich.
Ja.
Ja, ich habe so für mich das Gefühl.
Darf ich nur eine Sache sagen?
Natürlich.
Viele Leute sagen, sie haben Stress.
Mhm.
Und das ist ein Wort, was wir meiden, was wir überhaupt nicht mögen, weil Stress ist total negativ.
Natürlich.
Wir haben viel Arbeit, aber die Arbeit macht uns ja nach wie vor sehr viel Spaß.
Mhm.
Unser Haus erfüllt uns eigentlich, es ist unser Leben, es ist ja immer das, wovon wir geträumt haben.
Ja.
Und Stress Nein, das Wort gibt es bei uns nicht im Sprachgebrauch. Mhm.
Nee, der ist voll raus aus meinem
Vokabular.
Ja,
Vokabular.
Das sagen so viele Leute und es sagen so viele junge Leute, die sagen, oh, ich habe ja so einen Stress, wo ich so denke, oh.
Ja, ich weiß.
Habt nicht unser Leben. Also da habt ihr, wenn ihr so viel zu tun habt, dann... Ja,
dann meldet euch wieder.
Ja, bitte. Ja, aber erst dann.
Das kann ich gut verstehen. Oh, das kann ich gut verstehen.
Ich brauche jetzt so gar nicht, also ich, was ich zum Beispiel... wichtig für mich finde, und ich bin, glaube ich, ich bin eh so ein bisschen abgeklärt.
Ja.
Ich mache, seit wir unser Haus eröffnet haben und wie wir dazu gekommen
sind,
müssen
wir gleich auch noch besprechen,
kommen wir sicherlich unbedingt. gleich noch dazu, mache ich jeden Abend Einlass mit. Also wenn wir wir fangen um 7 an, damit wir nicht so spät fertig sind, damit die älteren Herrschaften wie wir nicht so spät ins Bett kommen.
Ja.
Ich stehe jeden Abend von 6 bis 6:30 noch am Einlass.
Ja.
Freue mich, die Gäste zu begrüßen, zum Platz, bisschen Lülli, bisschen Schnacki machen.
Ja.
Und dann gehe ich danach in die Maske und spiele. Und wenn ich dann fertig bin, bin ich auch fertig.
Mhm.
Und das ist dann abgeschlossen.
Mhm.
Hasse ist kein Wort. Also ich mag keine Schauspieler, die in der Kantine besser sind als auf der Bühne.
Ja, oh ja. Und groß unterhalten und brillieren. Ach,
und immer noch einen drauf. Wenn wir haben eine ganz tolle Bar in unserem Haus von 1894 aus Belgien. Ganz, ganz
Locus
schön.
Locus Bar des Artistes. In unserer Boyle Albert Hall. Bei uns heißt es Boyle Albert Wahnsinn. Hall, weil es dieser Stadtteil von Bonn, in dem ich auch geboren bin. Bonn-Boyle. Ja.
Das heißt tatsächlich so.
Es heißt Bonn-Boyle und das heißt es, bei uns heißt es die Boyle Albert
die
Hall.
Royal Albert Hall.
Und ich bin in Bonn-Boyle geboren.
Wahnsinn.
Und da kommt ja, das muss ich jetzt auch sagen, da ist die Weiberfastnacht, was dir vielleicht irgendwie, das hast du mal gehört.
Ja, kenne ich, das mit dem Schlips abschneiden, ist das das?
Ja, genau. Und die kommt eben aus Bonn-Boyle, da ist die Weiberfastnacht zu Hause, da ist sie entstanden.
Ja, ich will nur sagen,
interessant.
Also und ich bin halt nach den Vorstellungen, setze ich mich darüber, trinke eine Cola Zero oder esse noch so einen ollen Brezel, der übergeblieben ist, damit er nicht weggeschmissen wird.
Ja.
Und dann bin ich normal.
Tja.
Und das Lustige ist...
Nein, du bist Theaterdirektor, der auch mal mit den Leuten, wir gehen
natürlich,
auch noch von Tisch zu Tisch.
Ist ein bisschen so. Aber ich drehe nicht auf. Es ist einfach, die Arbeit ist getan.
Ja, das ist eine sehr reife Einstellung. Sehr bescheidene Einstellung auch.
Ja, und ich glaube, zum Thema bescheiden, ich glaube manchmal, dass Knut und ich gar nicht einschätzen können, wie wir auf Leute wirken und was wir eigentlich am Abend da machen.
Ja.
Und aber ich glaube...
Welcome to the group.
Ja, und ich hab dir auch in dem Vorgespräch schon mal erzählt, unser Motto ist ja, wir machen nur Spaß.
Ja,
und die Leute heutzutage, sie kommen ja aus einer Welt zu uns in den Palast. Sie sind...
Gestresst.
Und das Wort
gestresst,
wieder.
Ja, klar.
Und sie sind schlecht gelaunt und sie haben irgendwie, sie haben nicht die beste Laune. Dann kommen sie bei uns rein und sind im besten Falle 3 Stunden mit uns zusammen und gehen raus mit einem Lächeln und sagen, wir konnten es alles mal um uns herum vergessen, hinter uns lassen.
Ja.
Und das ist das, was, glaube ich, unseren ganz großen Erfolg in dieser Region ausmacht.
Ja.
Mal abschalten, mal wirklich in eine ganz andere Welt eintauchen. Und das, wir geben den Leuten da ganz, ganz viel. Mhm. Und nicht berechnend. Also wir machen ja das, was wir auf der Bühne tun, alles aus Leidenschaft. Und wir stehen ja hinter allem, was wir da tun. Und wir haben ganz tolle Mitarbeiter, die uns unterstützen, die genauso wie wir denken und nah am Gast sind und wirklich jeden Wunsch versuchen zu erfüllen. Und das macht die Leute irgendwie so glücklich am Abend.
Mhm.
Ja.
Ja, ich verstehe das. Das ist, ihr geht einfach mit eurer Leidenschaft und mit eurer Gabe. Das ist ja, wenn ich coache, ne? Und meine Stimmübungen mache, die normale Übungen sind. Und am Ende der Stunde stehen die Leute strahlend vor mir und sagen, oh, ich darf ja einfach nur ich selber sein.
Ja.
So. Und dann denke ich, okay, das ist größer als ich selbst, was ich da mache. So. Und das ist bei euch auch so. Das ist toll.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Wie haben wir eigentlich das Spiegelzelt gemacht?
Ja, das wollte ich gerne. Bitte übernimm meine Frage. Also, darf ich mal eine Frage stellen?
Ja, bitte, bitte, Frau Weißmann, ich bin ja ans Ohr.
Ja, bitte, Herr Vossberg von Marke. Von Marke Vossberg, wie rum?
Vossberg von Marke.
Vossberg von Marke, richtig.
Aber ich will dir kurz sagen, warum.
Ja, ach, sag auch
also,
das. Ja,
pass auf.
Okay.
Wir waren ja auf den Schiffen, sind wir ja auch immer zu zweit durch die Gänge und dann haben wir ja zusammen auch sind wir aufgetreten und so. Und dann haben die Leute mal gefragt, sind Sie Brüder?
Ach ja.
So, natürlich, weil die nicht, die fragen ja nicht, sind sie ein homosexuelles Ehepaar?
Aber da gibt es noch eine andere schöne Geschichte, die wir erzählen müssen, als wir dann auch schon verheiratet waren.
Ja. Und dann habe ich manchmal aus Spaß gesagt, also wenn sie gefragt haben, sind sie Brüder, habe ich gesagt, ja, warme Brüder. Und da war erstmal Stille am Schiff.
So unangenehm.
Ja, ja, klar. So, ja. Und dann, als es dann darum ging, wir heiraten, habe ich gesagt, naja, Knut, aber dann will ich auch zumindest im Namen deutlich machen, dass wir
keine Brüder sind.
Keine Brüder sind. Und wenn ich jetzt deinen Namen komplett annehme, Van Marke, dann sind wieder Knut Van Marke und Dirk Van Marke. Das sind also die Van Markes Brüder.
Stimmt.
Also habe ich gesagt, nehmen wir mal mein Mädchennamen sozusagen. Ja.
Ja.
Und ich meine, es ist super kompliziert, den Leuten Vossberg Van Marke, weil Van Marke wird immer falsch geschrieben und Vossberg auch, weil es eigentlich mit SZ ist. Ja. Ich lasse es inzwischen mit Doppel-S schreiben, weil die Leute gar nicht mehr wissen, was SZ ist. Dann sehe ich plötzlich ungarisch aus, weiß, das will man ja auch nicht. Also nur, das war die Geschichte.
Also ist die Geschichte. Aber jetzt möchte ich gerne die Geschichte wissen, wie ihr nach 20 Jahren Tourneetheater ein eigenes Theater eröffnet.
Ich fange mal an. Wir waren auf der MS Europa auf Kreuzfahrt. Und wir hatten immer schon die Idee, wir wollen eigentlich ein festes Haus. Wir wollen nicht mehr reisen müssen.
Mhm. Ja, also ich fange noch mal einen Schritt davor an.
Okay.
Ich bekam Schweißausbrüche, wenn ich einen Koffer packen musste für Tournee. Wirklich? Und wir sind ja gereist mit 7,5 Tonnen und so weiter, mit dem ganzen Equipment. Aber trotzdem eben auch den eigenen Koffer immer packen, um von A nach B zu reisen.
Ja.
Und das war nachher für mich ein Kraftakt, nur meine privaten Sachen zu packen.
Wirklich?
Weil ich war müde von diesem Reisen, von diesem Tourneeleben. Und dann mal hat man wieder ein schlechtes Hotel gehabt. Und,
na klar.
Und natürlich, man gibt sich mit, wie wir eben gesagt haben, mit vielem so...
Ist ja nur für eine Nacht,
wie unser Agent dann sagte. Und morgen komme ich vorbei und wir trinken ein Glas Wein nach der Vorstellung. Wo ich gesagt habe, da können wir aber viele Gläser Wein trinken auf der Tournee. So.
Ja.
Nein, aber es war irgendwann, ist der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, auch dieses Kapitel haben wir jetzt lange gelesen und wir müssen irgendwie, weil wir sind müde von dem.
Es gab aber
und für Dirk gab es einen ausschlaggebenden Ausschlag.
Pass auf, wir waren auf Tournee in der Stadthalle Wattenscheid.
Ja.
Ist ein super schönes Haus, so ein altes 50er-Jahre-Haus und da passten unsere Shows immer wie gespuckt hin. So. Wir waren irgendwann mal und haben während einer Renovierungsphase da gespielt und da hatten die Künstlergarderoben gesperrt und wir mussten uns in den miesesten Keller ever umziehen. Und da gab es nicht mal fließendes Wasser zum Abschminken. Und dann haben die mir eine Plastikschüssel mit einem Wasserkocher dahingestellt. So, pass auf. Wir haben einen Riesenerfolg oben gehabt. Wirklich, die Leute waren total begeistert. Ja. Wir haben einen tollen Abend gehabt. Und dann saß ich nach der Show in meinem Unterhemdchen in diesem miesen Keller und hab mir dieses Wasser heiß gemacht und hab mich abgeschminkt. Und das war, glaube ich, das Jahr, in dem ich 50 wurde. Oh. Oder 40?
Nee, als du 50 wurdest, haben wir das Zelt schon aufgebaut.
Okay, da bin ich 40 geworden.
Okay.
Da bin ich 40 geworden. Und dann habe ich zu Knut gesagt, sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, so perspektivisch 10 Jahre. Wollen wir das, können wir uns vorstellen, das noch 10 Jahre weiterzumachen? Ja. Und da haben wir beide gesagt, nein.
Ich glaube, du warst ein bisschen älter, aber es ist
ich war 40.
Okay, egal, ja.
Und
halt
dann
schon
haben
erwachsen.
Wir eben überlegt, was
ziemlich
können
erwachsen.
Wir,
erwachsen.
Was können wir machen? Also, weil ich habe früher immer schon zu Dirk gesagt, wollen wir mal ein eigenes Theater machen? Da hat Dirk gesagt, um Gottes Willen, diese Verantwortung.
Ja.
Und es wird natürlich auch für Theater, es wird ja nicht leichter, ne, die Leute zu finden.
Natürlich
und,
nicht.
Naja, auf jeden Fall waren wir dann auf einer besagten Europareise rund um England.
Ja.
Ja.
Und waren in Edinburgh, wo immer dieses Kulturfestival ist.
Stimmt, Fringe.
Fringe, genau. Ja. Das war im August.
Ja.
Und wir waren overnight in Edinburgh. Das heißt, wir sind morgens angekommen und haben eine ganze Nacht dort verbracht. Und sind am nächsten Tag erst um 18 Uhr wieder gefahren. Also genügend Zeit, auch die Stadt zu besichtigen. Und da war ja in jeder Ecke irgendwas. Da sind, glaube ich, 50 Veranstaltungen täglich in Edinburgh zu der Zeit. Und wir spazierten und sahen in einem Park ein Spiegelzelt aufgebaut. Und so ein Spiegelzelt kannten wir aus Berlin, Bar Jeder Vernunft.
Ja.
Wir sind dann da rein und es war keine Veranstaltung zu der Zeit, sondern da saßen dann so Schotten mit so, in so Plastikstühlen und okay. aßen Fisch und Chips. Das war eigentlich relativ so ein bisschen komisch.
Ja. Aber trotzdem hatte es Atmosphäre.
Trotzdem hatte es Atmosphäre.
Und es catchte uns sofort. Mhm. Und wir guckten uns wirklich zusammen, wir guckten uns an und ist es das, was wir vielleicht mal machen wollen?
Oder wollen wir sind raus. Okay. Also wir sind rausgegangen, habe ich gesagt zu Knut. Oder wollen wir ein Spiegelzelt machen?
Wirklich?
Ja. Und ich bin zurück, wir sind zurück auf die Europa und ich habe eingegeben, Spiegelzelt kaufen.
Okay.
Und es wurde eine Homepage ausgeschmissen von der Familie Klessens.
Okay.
Die in Westflandern sitzen.
Ja.
Und genau in der Region, wo meine Familie ursprünglich herkommt, auch wieder für mich wieder so eine Verbindung zu meiner Familie in Belgien.
Ja.
Und die haben wir dann kontaktiert. Hat Dirk sofort eine E-Mail geschrieben.
Genau. Ja. Wir sind interessiert und so weiter, bla bla bla. Und dann sind wir dahin gefahren.
Ja.
Und dann haben die uns erzählt, was sie so alles machen. Diese Spiegelzelte gibt es seit, die machen die in dieser Familie seit 100 Jahren.
Okay.
Die haben letztes Jahr Jubiläum gehabt. Und die sind ursprünglich dafür gewesen, von Kirmes zu Kirmes zu ziehen und Tanzvergnügen.
Ah, da drin wurde getanzt.
Genau, auszugestalten.
Was ist denn das Wort Spiegel im Spiegelzelt? Sind da rundherum Spiegel?
Ringsherum Spiegel. Wirklich? Ja, das war so ein bisschen, Dirk sagt immer, das ist so wie Tinder in den 1900. So, weil man
im Spiegel sehen kannst, wer dir gefällt.
Also genau, hat damals eine Kapelle gespielt in Belgien, auf einer Kirmes. Die Leute kamen rein, haben vorher bezahlt. So, und dann wurde Bier getrunken und man hat sich dann so in diese, es gibt so Separés, hat man sich hingesetzt und man konnte dann durch die Spiegel, konnte man dann flirten.
Genau. So, und wir haben halt so ein paar verschiedene Säulen im Theater und das sind alles so facettierte Spiegel drin und das ist einfach ein roter Sand Und wir waren in dieser Familie, Familie Klessens dann in Malle heißt der Ort.
Malle?
In Malle, in Belgien. Und wir haben sofort eine Verbindung mit denen gehabt.
Mhm. Wir sind heute ganz eng befreundet. Mhm. Also sie kommen zu Familienfesten zu uns. Echt? Und es ist wirklich, das sind Freunde geworden.
Ja, die haben vor allen Dingen
und
sofort
und die Leidenschaft, die wir haben fürs Theater, haben sie für ihre Spiegel.
Genau, die haben sofort gemerkt, dass wir dass wir da nicht nur hinfahren, wir wollen mal so ein Zelt mieten.
Rick und Liliale Klessens haben uns das Zelt verkauft. Das Zelt, was sie von ihren Eltern bekommen haben, jetzt, das schenken wir euch, damit zieht ihr jetzt über die Dörfer.
Genau, das war das erste Zelt.
Und das ist das Campisch Dunspalais, heißt das.
Okay.
Und das ist von 1935. Ja. Und dieses Zelt haben wir denen abgekauft. Ja. Und
in welchem Zustand war das? Musstet ihr das machen?
Sehr gut, das ist alles gut.
Okay.
Ja. Nein, die restaurieren so auch, das sieht tipptopp aus.
Genau. Wahnsinn. Wir haben dann ja einen Standort gefunden in Bonn und die Nebenanlagen haben wir so mit Containern gemacht, das heißt Maske, Garderobe, Gastronomie, das ist alles mit Containern
Büros.
an das Zelt angedockt worden und dann standen wir fast 4 Jahre draußen. Mhm. Ein Jahr davon war ja Pandemie.
Ja.
Haben wir aber echt Glück gehabt, dass wir ein Jahr vorher angefangen haben, weil sonst hätten wir diese ganzen Hilfen nicht bekommen. Das war Wahnsinn.
Ach, stimmt.
Ja, uns ist gut geholfen worden.
Ja,
also wir sind sehr gut durch die Pandemie
gekommen. Ja, wir sind ganz gut durchgekommen.
Ja.
Aber
habt ihr weitergespielt?
Nee, wir durften ja nicht. Pass auf.
Aber sobald wir spielen durften, hatten wir auch wieder, wir haben wieder eine gute Idee.
Ja.
Und zwar sind ja...
Darf ich kurz sagen, wir hatten hinter dem alten Grundstück einen riesen Parkplatz für unsere Besucher.
Aha.
Und als es dann wieder hieß, Veranstaltungen sind möglich, aber nur Freilicht und so, und das Wetter war ja so unbeständig, da hatten wir die Idee,
weil in Bonn-Beuel, wieder auf der anderen Rheinseite, gibt es einen mit der größten Jahrmärkte in Deutschland. Pützchensmarkt heißt das.
Wie heißt
Pützchensmarkt.
Wer ist Pützchen? Eine kleine Fantasiefigur.
Das ist ein Stadtteil.
Ist auch ein Stadtteil. Das ist jetzt da, wo jetzt unser Palast ist.
In Beuel.
Genau. Und da sind eben ganz viele Schausteller zu Hause. Und dann uns kam die Idee, warum fragen wir nicht den Schausteller nach dem größten Autoscooter und setzen diesen Autoscooter hinten auf unseren Parkplatz.
Also sozusagen und bauen als
in
überdachte
den Autoscooter vielleicht eine Bühne. Wir haben dann eine Bühne eingebaut auf den Autoscooter.
Ja.
Und das war dann unsere Außenbühne.
Ja, das ist super.
Und
das war sensationell.
Das war sensationell.
Und Pützchens Markt zum Beispiel ist in diesem Jahr 655 Jahre.
Aha, okay.
Wahnsinn. Das ist aus einem, aus einem Markt entstanden, um eine Kirche rum natürlich auch.
Ja, klar.
Ja, und das ist inzwischen eines der größten Volksfeste in der Region sowieso.
Interessant.
Und das ist immer nur 5 Tage und in den 5 Tagen kommen 1,2 Millionen.
What? Dann so. Kommen alle aus Köln,
genau.
Aus Aachen,
genau.
Und überall.
So, und unser jetziger Standort, ja, ist in einer Halle.
Von einem Schausteller.
Von einem Schausteller.
Von denen da.
Genau.
Also nicht von dem Autoscooter, sondern
von
einer der größten,
genau,
Schausteller in,
okay,
der Region.
Und also wir spucken auf Pützchensmarkt.
Dieses,
ist das Zelt, ich sage immer wieder, zurückgekommen.
Ja.
Es ist eben von Jahrmarkt zu Jahrmarkt,
ja,
früher in Belgien gezogen.
Genau.
Und jetzt ist es wieder genau dort, ja, in einer Region,
wo es hingehört.
Ja, wo es eigentlich hingehört.
Genau.
Und in einer Halle. Jetzt haben wir ein Dach über dem Kopf.
Ja.
Und wir konnten uns noch mehr ausbreiten.
Das heißt, ihr habt in der Halle jetzt eure Büro und Masken,
genau,
und Probe,
haben wir alles.
Genau.
Und dann eben auch diese alte Bar, die Dirk eben,
ja,
erwähnt hatte, von 1894, Locus Bar, des Artistes. Und das ist ein Erlebnis. Wir haben da so einen französischen Boulevard, wenn man reinkommt.
Ah.
Und,
Porträts,
ja,
von irgendwem an der Wand auch?
Von
oder?
Loco natürlich.
Von Loco
Flanell, bitte.
Echt?
Ja.
Okay.
Fotos nur von uns, bitte.
Okay, nur von euch, ja, okay, gut, okay.
Ja, es gibt zum Beispiel, wir haben dann unsere Toiletten verkleidet. Das,
ja,
ist wie so ein altes französisches Haus, sieht es aus. Und es heißt bei uns Maison du Pipi.
Oh, wie süß.
Ja.
Oh, wie
und
süß.
Oben ist dann, Loco steht oben im Fenster und auf der anderen Seite Dirk als Karl Lagerfeld.
Wirklich?
Und so. Ja, und unten pinkelt unser Hund gerade ans Haus.
Oh,
und ja,
also ihr habt euch richtig
mit
ausgetobt.
Mit vielen kleinen
kreativ.
Details und die Leute
oder
lieben es, abends zu kommen und,
ja,
sich das alles anzugucken, bevor sie dann ins tatsächliche Spiegelzelt gehen.
Wahnsinn.
Ja.
Und da seid ihr jetzt, wie lange seid ihr da jetzt?
Im Oktober 2 Jahre,
okay,
auch
noch
schon.
Ja.
Also und insgesamt,
ja,
jetzt kommen wir ins 7. Spieljahr.
Siebte,
mit unserem,
verjuxte,
mit unserem,
ich gelesen,
das verjuxte 7. Jahr.
Genau.
Ja.
So sieht's aus.
Okay, oh, das ist alles so interessant. Wie, und ich wusste das alles gar nicht so richtig. So von Weitem habe ich es so verfolgt.
Naja.
Aber das ist so spannend. Habt ihr, jetzt muss ich mal ein paar Fakten fragen, habt ihr ein festes Ensemble oder habt ihr für Stücke Leute?
Genau.
Oder
wir
funktioniert
wir
das
engagieren,
bei euch zu spielen?
Wir engagieren für Stücke.
Mhm.
Ich sag mal so, wenn man sich gut benimmt.
Darf man bleiben?
Darf man. Also wir haben,
ja,
eine gute
Leute
Freundin,
immer wieder,
immer
die
wieder,
immer wieder spielt.
Meine beste,
ja,
Freundin zum Beispiel, die spielt,
ja,
seit Jahren für uns, mit,
ja,
uns. Und die Leute kennen sie auch.
Wer ist das?
Stefanie Lamm.
Ah, okay.
Stefanie Lamm.
Ja.
War die auch,
auch
auf der
Stage?
Auch in der Stage School,
ja,
natürlich.
Ja. Mit uns?
Nein.
Nein.
Nee, sie ist viel jünger. Sie ist, ich darf's, Stefanie, jetzt sage ich, es wird 41.
Oh, so jung noch. Ein Küken.
Ja. Und sonst kommen immer wieder ehemalige Musical-Sängerinnen zurück,
ja,
in unser Haus. Und ja, aber wir suchen auch immer wieder neue Leute.
Ja,
ja,
ne?
Ja.
Ja.
Und wir haben auch immer,
ja,
eine ganz gute Gabe, neue Leute zu finden. Wir haben jetzt zum Beispiel 3 auf der Bühne, die Rosie Singers nennen wir die. Das,
ja,
ist in dieser Las Vegas Show so ein Damentrio, was,
ja,
ein bisschen Backup-Vocals,
cool,
aber,
ja,
die machen auch sehr viel Solistisches. Und da haben wir eine gute Gabe gehabt, auch wieder 3,
ja,
Leute zusammenzufinden, die stimmlich passen. Und Leute sagen grundsätzlich, also die 3 sind ja auch wieder toll, die sie da so. Also wo finden sie die denn?
Ja.
Ich sage immer, wir sprechen Frauen auf der Straße.
Ja, richtig. Ja, muss man so machen.
Wie macht man
muss
das man sonst?
So, wie soll man das sonst machen? Und habt ihr ein Ensemble, ein Orchester? Also, oder habt ihr Musiker? Oder habt ihr,
leider nein,
Konserve?
Ja,
oder,
ja,
Playbacks.
Ja, aber wir lassen es wirklich gut aufnehmen.
Ihr lasst es aufnehmen.
Und
ja.
Ja,
ja,
alles,
ja,
für uns dann eingespielt.
Wir
es
haben
ist,
ja früher sogar noch mit dem damaligen Tivoli-Orchester zusammengearbeitet.
Ja.
Markus Vogt hat,
ja,
schreibt nach wie vor unsere Arrangements.
Ah, ja.
Und,
spielt sie auch ein,
ja,
produziert unsere Playbacks. Und damals,
genau,
waren wir sogar in den Boogie Park Studios und haben,
mhm,
das mit 7 Leuten eingespielt. Oder,
ja,
wurde das,
ja,
nicht wir, also,
ja,
haben,
ja,
sie für uns eingespielt, die Sachen. Aber auch, das ist sehr schwierig geworden, das heutzutage noch so zu produzieren.
Mhm.
Das ist viel zu teuer geworden.
Mhm. Ja.
Und,
mhm,
heute produziert man eben anders.
Ja.
Ne? Man produziert im Studio, so,
bestimmt,
im Kämmerlein,
ja,
und es klingt trotzdem, nicht
trotzdem,
es
klingt,
klingt, ja,
gut. Gut.
Ja, es klingt,
klingt
gut.
Toll. Ja,
ja,
ja, ja. Ich habe mal eine Frage zu Loco Flanell.
Ja.
Das ist ja eine Kunstfigur.
Es ist eine Kunstfigur.
Ja.
Es ist keine Drag Queen.
Ja,
ich habe am Anfang gedacht, wird
wissen,
es eine Drag,
ja,
Queen, aber es
ist
eine
nicht.
Kunstfigur geworden.
Ja. Aber sie ist eine Frau schon?
Sie ist,
oder?
Eine Frau.
Ja, sie ist eine Frau.
Sie ist eine Frau, die auch 50 wird am,
so
am 27.
Schon?
August.
Ach,
ja, komischerweise genauso alt wie ich.
Ja,
ja, ja.
Wie würde Loco jetzt sagen, ich bin eine Dame, sie Arschloch?
Okay, eine Dame. Okay, eine,
nein,
Dame.
Nein.
Und Loco Flanell hat das durch Zufall irgendwas mit Coco Chanel zu tun, der Name?
Ja,
oder?
Vielleicht.
Vielleicht, ja.
Vielleicht.
Ja. Also sie ist auch sehr elegant und
modebewusst. Sie ist sehr elegant, sehr mode. Sie ist ja eigentlich eine Fashion Queen. Aber nein, sie ist ja eine Kunstfigur.
Eine Kunstfigur.
Und sie hat ihren eigenen Humor. Ja. Und ja, es ist so ein Teil von mir.
Ja.
Irgendwie ist das, ich möchte nicht sagen, es war immer in mir drin, dass ich gerne Frauenrollen spiele. Ja. Aber trotzdem, es macht mir sehr viel Spaß. Ja. Und es fing an eigentlich... eröffneten wir unseren Palast mit der Produktion im Weißen Rössel am Wolfgangsee.
Und du warst Josefa.
Ja, ich war Josefa.
Oh.
Naja, wir haben überlegt, und also ich habe ja damals im Tivoli schon Leopold gespielt, da war ich eigentlich viel zu jung,
zu jung dafür.
Und ich habe auch jetzt in unserer Inszenierung 2018 erst richtig gemerkt, dass ich das jetzt erst richtig gut kann.
Ja.
So, und dann haben wir überlegt, ja, welche Rolle kann dann Knut spielen? Ja. Er hatte aber keine Lust.
Ich wusste genau, was ich möchte.
Genau.
Und dann haben wir uns natürlich vom Verlag das Buch kommen lassen.
Ja.
Und dann stand vorne drin, die Rollen müssen geschlechtsspezifisch besetzt werden.
Oh, okay.
Geschlechterspezifisch
besetzt werden. Also darf kein Mann eine Josefa spielen eigentlich.
Ja, dürfte jetzt auch nicht mehr so da drin stehen, ganz bestimmt. Nee, aber Regie hat ja damals Hadi Rudolz bei uns geführt.
Ja.
Und,
sehr bekannter Musical-Darsteller.
Nur mal das erste Phantom. Nee, das erste
war Peter Kaufmann.
Der erste Raoul war.
Und er war auch in der Urbesetzung von Cats dabei. Und Hadi hat viel gemacht.
Ja.
Und dann haben wir dem Verlag gesagt, ich würde die Rolle der Josefa spielen wollen. Und wir würden aber 81 Vorstellungen abnehmen. Und bei 81 Vorstellungen, die haben sich über die Überweisung gefreut, die da kam.
Ja.
Und da haben die auch in Bonn gesagt zu uns, ihr seid ja verrückt, ihr könnt ja nicht 81 Mal diese Operette aufführen.
Nein,
wir waren fast 81 Mal ausverkauft.
Ja.
Es war ein Riesenerfolg, die Leute sprechen heute noch davon und sagen, bitte noch einmal das Weiße Rössel.
Dann sage ich, 11 Personen können wir uns nicht mehr leisten. Aber weißt du, was das Tolle war?
Aber weißt du, was das Tolle war?
Nach den ersten fünf bis zehn Minuten hat keiner mehr überhaupt daran gedacht, dass Knut eigentlich ein Mann ist.
Das glaube ich.
Da sind wir wieder bei der Ehrlichkeit.
Ja, das glaube ich sofort.
Und nicht aufgesetzt. Das glaube ich. Und da entstand eben auch so meine Liebe zu den Rockrollen. Und so habe ich dann hier und da schon mal eine Rockrolle gespielt. Mhm. Und dann haben wir eben die erste Drag-Show gespielt.
Mhm.
Und so ist dann Loco Flanell entstanden.
Ja.
So. Und jetzt ist sie auch in Bonn unterwegs bei Veranstaltungen, taucht sie hier und da auf. Also ich gehe auch als Loco Flanell.
Zu Premieren.
Und lass mich hier und da sehen. Und, und bin da auch noch auf einem Weg.
Ja.
Also bin da noch nicht angekommen.
Hast du noch nicht auserzählt oder noch nicht ganz so. Und jetzt habe ich eine Frage. Ich bin ja Stimmtrainerin. Und Loco Flanell, du als Frau sozusagen, was passiert mit deiner Stimme, wenn du sie bist?
Nein, es passiert einfach.
Ich
habe jetzt leider keine Perücke und kein Kleid und keine Corsage und keine High Heels an. Ja. Sonst könnte ich es dir sofort vormachen.
Ja.
Aber verändert
sich deine Stimme?
Ja.
Ja, schon.
Ja.
Ja. Aber automatisch sozusagen alles.
Und,
Körperlichkeit, alles. Ja,
alles.
Ja, aber es ist natürlich nicht dieses plötzlich, ach, jetzt spiele ich eine Frau.
Nee, ne?
Sowas natürlich überhaupt nicht.
Ja.
Sondern das ist, glaube ich, auch wieder. Ich glaube nicht, dass du dir überhaupt Gedanken drüber machst, sondern du wirst fertig gemacht. Das dauert ja teilweise bis zu zwei Stunden.
Und der Maskenbildner sagt immer zu mir, zur Minute veränderst du dich schon. Du wirst zickiger.
Das glaube ich, ja klar.
Und wenn es dann fertig ist, dann ist das Produkt sozusagen da und dann geht die Musik an, das Licht sowieso.
Ja.
Und dann entsteht das. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, dass man nicht sagen kann, ja, da lege ich nur den Schalter um.
Mache ich jetzt irgendwie das und das und das passiert.
Mhm.
Wenn man mit sich verbunden ist.
Aber es macht einen Heidenspaß. Und Loco Flanell ist jetzt wirklich, die Leute warten auch drauf und sie ist ja jetzt auch schon in vielen Shows präsent gewesen.
Ja.
Wir haben ja letztes Jahr eine Show gespielt, Mehr Malente, oder ein Stück, sagen wir ein Stück. Dirk und ich alleine auf der Bühne. Was wir...
Seid ihr sonst nicht?
Nein, ihr seid immer mit mehreren zu zweit.
Das war eigentlich unser
erstes Zwei-Personen-Stück. Und die Leute sind rausgegangen und haben gesagt, es war eben sehr emotional, es war sehr persönlich.
Ja.
Es braucht nicht mehr. Und wir hatten jetzt, es war auch nicht eine große Kostümschlacht, mehr Malentes. Es ging, kannst du es ja mal kurz erklären, um was es ging.
Wir haben eine wunderschöne Hamburg-Kulisse aufgebaut. Ja,
also mehr mit Doppel-E.
Ja, genau.
Ja.
Mehr Malente, genau, mehr mit Doppel-E. Das spielte so in so einem Lagerschuppen mit ganz viel Kaffeesäcken, maritimen Utensilien. Und wir haben halt von unserer Zeit hier in Hamburg erzählt, von unserem, was uns auf Kreuzfahrt alles passiert ist. Ah. Und das sind teilweise sehr, sehr lustige Geschichten. Ja. Manche auch anrührend und dann eben verbunden mit toller maritimer Musik.
Und im zweiten Teil tauche ich als Loco Flanell auf.
Genau.
Und dann gehe ich als Loco Flanell durch den ganzen zweiten Teil.
Aha.
Und dann ist es nachher natürlich auch wieder gebrochen zum Ende, dass wir über unsere Beziehung sprechen und diese ganze Geschichte, die uns begleitet hat, die gemeinsame Geschichte und ein sehr emotionales Lied zum Schluss singen. Und die Leute haben wirklich Tränen.
Ja, und das ist toll. Und das ist wahnsinnig anstrengend gewesen, weil wir eben, also ich glaube, ich bin einmal im ersten Teil von der Bühne, konnte kurz mal, musste mich natürlich umziehen in der Zeit.
Ja, stimmt.
Und
ja.
einmal was trinken. Und im zweiten Teil war es ein bisschen entspannter, weil Loco da einen größeren Anteil hatte. Aber trotzdem hat das so viel positives Feedback bekommen und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das machen wir auch nochmal wieder in anderthalb bis zwei Jahren.
Und deswegen jetzt auch diese Altliedersammlung, die wir machen.
Ja.
Auch wieder nur Dirk und ich oder Loco und Dirk auf der Bühne.
Ja.
Und da werden wir das erste Mal mit Live-Musik, mit dem Pianisten arbeiten.
Ah, schön.
Nach langer Zeit wieder.
Und kriegt ihr Feedback, macht das was mit den Leuten? Also wenn ihr gerade jetzt so von eurer Geschichte auf der Bühne erzählt, kriegt ihr von Leuten, die vorm Outing stehen? Oder also so auch auf der Ebene? Feedback oder,
auch
whatever, also Leute, die sagen, ich habe mich nie getraut, das und das zu machen, jetzt habe ich euch gesehen, jetzt fange ich an zu malen oder...
Also ich weiß von einer Frau, die irgendwann mal nach einer Vorstellung mit Tränen in den Augen vor uns stand, hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie war der Wortlaut, man merkt, dass es eine alte lesbische Frau war, die sich aber scheinbar nie outen konnte und die dann so sagte, oh, das ist so toll, was sie machen und
ich bin Ihnen so dankbar dafür, was Sie hier in Bonn auch machen für uns.
Mhm.
Und es war eine Frau, die hat sich nie geoutet, zum Beispiel.
Mhm.
Und die war fix und fertig nach unserem Abend.
Mhm. Ja, glaube ich. Ja.
Ja, oder auch dann Eltern, die ihre Kinder besser verstehen.
Ja.
Und,
ja, auch wichtig.
Ich glaube, das ist gar nicht so, so plakativ oftmals, weil wir ja auch nicht plakativ sind, sondern das ist einfach vielleicht subtil. Die Leute kommen zu uns und die sagen, das ist immer so lustig, guck mal, da ist der eine. Oh, ach, und da kommt der andere. So.
Nee, ganz schlimm. Da gab es einen Herrn, der kam raus und Thomas Lenz, du weißt, unser Pressesprecher, steht vor unserem Haus und dann bekommt er mit, wie der Mann sagt, ja, der... Das ist der, der gut singt und der andere ist immer als Frau.
Okay, okay.
Was beides nicht stimmt. Doch, Dirk, du singst gut, aber ich bin auch
gut,
nicht immer als Frau unterwegs.
Nee, auch nicht immer als Frau.
Nein, aber ich meine, das nicht, dass wir das so plakativ, wir sind ja hier, wir sind ja das. Also ich habe so das Empfinden, dass wir in Bonn im Moment so das Vorzeige schwule Paar sind. Aber ohne es zu wollen.
Ja.
Aber das ist eben, ich glaube, dass es einfach schön ist, wenn Leute uns einfach als ganz normal, was es ja auch natürlich ist, sehen, ach guck mal, die beiden. So.
Ja, klar, natürlich.
Und wenn die beiden so sind, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn mein Enkelkind mir auch irgendwann sagt, dass es so ist.
Ja, natürlich, klar.
So.
Klar. Und wie schafft ihr die Balance, wenn ihr sagt, eigentlich macht ihr Boulevard letztendlich, ne? Und dann macht ihr aber auch anrührende Sachen.
Ja,
wie kriegt ihr das hin?
Das finde ich manchmal auch extrem intelligent von uns.
Ja.
Dass wir
alles reflektiert. Ich bin begeistert. Ja. Dirk.
Ich weiß gar nicht, also...
Unsere Stücke sind manchmal so aufgebaut, wir schaffen es, die Leute so zum Lachen zu bringen. Der ganze die schreien vor Lachen. Und, und dann im nächsten Moment kommen wir auf etwas, wo da ist so ein Bruch da.
Ja, super.
Wir haben zum Beispiel,
die Leute so rühren. Und
Wir haben ein Stück geschrieben, das hieß Cabaret Paris. Das spielte so in den 1940er Jahren in Paris. Das war so ein altes, heruntergekommenes Varieté, wo Madame Chevalier mit ihrem Gatten irgendwie und ihren Kindern den Leuten vorgegaukelt hat, sie machen internationales Varieté. Das waren aber immer die Kinder, die sich umgezogen haben. Weißt du, verstehst du? Immer, weißt du, der eine Sohn klebt sie noch Schnäuze an, aber sie sagen, der kommt aus
Peru und der andere
Luxemburg.
Ja,
so, ne?
Ja.
Und Kriegswirren und dann kommt ein junger Mann aus Berlin, Maximilian Rosenthal, kommt und ist auf der Flucht und versucht Unterschlupf in Paris zu finden, bevor er weiterziehen kann. Und er ist Parodist und so und fragt jetzt, ob er Arbeit haben kann. Und die sagen, nee, geht nicht und so weiter. Und dann will er seine Sachen vorführen und zieht seinen Mantel aus und hat einen David Stern auf der Strickjacke. Und dieser Moment, wo vorher noch Jubel, Trubel, Heiterkeit war, und dann zieht er seinen Mantel aus und dann ist es plötzlich ganz still im Publikum.
Ja, natürlich, ja.
Und Knut kriegt gerade Gänsehaut, weil das wird immer ein jeden Moment, Abend ein unglaublich berührender Moment ist. Und dann haben wir aber den...
Er verliebt sich dann in die Tochter.
Genau.
Also er wird von uns aufgenommen natürlich.
Ja.
Bei uns versteckt, er hat seine Auftritte bei uns im Varieté und mit der Tochter ist dann diese Liebesgeschichte. Und dann kommen die Deutschen.
Ja.
Das ist Ende vom ersten Teil. Und dann kommt der französische Polizist, der dann sagt, es wird Zeit, er muss jetzt Paris verlassen, heute Nacht noch. Mhm. Die Deutschen stehen kurz vor Paris. Mhm. Und wir singen dann zum Schluss alle We'll Meet Again. Und er geht durchs Publikum ab und die ganze Familie steht und wir sind tief bestürzt. Und das hat was mit dem Publikum gemacht.
Bestimmt.
Für das Stück haben wir den ersten Bonner Theaterpreis bekommen. Ja, dafür. Das war toll.
Courage heißt er.
Und das war natürlich eine... Wir haben vorher schon mal von der Industrie- und Handelskammer Bonn-Rhein-Sieg einen...
Die Mittelstandspreis bekommen,
genau,
für unser Unternehmen.
Genau, der heißt Ludwig. Ne, da wird dann mehr so die Geschäftsidee ausgezeichnet und so weiter. Ja. Aber dieser Preis für das künstlerische Arbeiten war schon toll.
Das glaube ich, natürlich.
Und das ist natürlich auch eine Bestätigung. Und auch, dass wir inzwischen halt nicht nur Schlagerrevue machen können, sondern eben auch solche Themen und uns auch die künstlerische Freiheit nehmen können, ja, dann machen wir das halt.
Ja.
Und dann muss das Publikum auch mal 5 Minuten durch und danach geht es ja auch heiter weiter.
Ja,
oder unser künstlerischer Höhepunkt in diesem Jahr war eigentlich das Konzert in der Bonner Oper mit dem Beethoven-Orchester, was eine unglaubliche Ehre war, mit diesem wirklich großartigen Orchester zusammen ein Konzert zu machen in der Oper. Und da haben wir Ausschnitte aus Cabaret Paris gemacht.
Ja.
Und aus Mehrmalente, unsere Chansons und Lieder. Das also, war wirklich...
Wenn du da das erste Mal bei der Probe stehst und da spielen 70 Mann die Arrangements, die dann der Markus geschrieben hat. Und dann, das ist...
Toll.
Unser Tontechniker, unser Maskenbildner und die saßen bei der Probe oben und die haben geweint.
Ja, das glaube ich.
Weil sie so
und dann kam zum Schluss dieses Lied eben, was die Geschichte von mir und Dirk erzählt, fast schon das Meersehen von Malediva.
Okay.
Und es ist, Malediva, es ist für sie, oder sie haben es geschrieben damals, keiner kennt dieses Lied. Und wenn wir es singen, du würdest denken, du hast jetzt, wir haben zusammen diesen Podcast jetzt gemacht, und du würdest sagen, das ist doch die ganze Geschichte, die ihr mir eben über euch erzählt habt.
Ja.
Und es ist, passt so zu uns und das ist unsere Geschichte.
Wo kann man das hören, das Lied?
Kannst du mal bei Spotify.
Bei Spotify?
Ja, Malediva.
Malediva.
Ja, fast also, schon das Meer sehen.
Ganz toll.
Oder wir singen es dir gleich live vor, nach dem Podcast.
Nach dem Podcast. Oh ja, das wäre eine Ehre natürlich für mich. Wir sind eigentlich jetzt auch schon fast am Ende angelangt. Wir hatten ein wirklich tolles Gespräch.
Ja.
Ich bin euch echt sehr dankbar. Ich habe eine Frage, die ich immer zum Schluss stelle. Und das ist die Frage, wofür möchtet ihr gerne eure Stimme erheben? In dieser Welt, in eurem Leben. Ihr könnt auch verschiedene Sachen sagen, jeder was Eigenes.
Also ich finde es unglaublich wichtig, dass wir die erreichte Toleranz, die wir schon mal hatten, die in meinen Augen größer war, dass die wieder auf die gleiche Ebene zurückrutscht. Und ich glaube, dass in dem Augenblick, wo man sich toleriert, akzeptiert, einfach das Leben einfacher ist für alle. Das ist so, wir haben eine Reinigungskraft.
Ja.
Die kommt aus dem Irak und ihr Mann ist aus dem Iran.
Oh.
Auch schwierig.
Schwierig, so.
Schwierig, ja.
So. Und also ein Beispiel, und dann sagt Knut, ist es für dich okay, weil wir ja als zwei Männer zusammenlegen, sagt sie, ihr akzeptiert ja auch mein Kopftuch.
Yes.
So. Sie fragt mich, wenn sie ins Theater kommt, manchmal ist es von den Zeiten so, darf ich bei euch beten?
Ja.
Das dauert nur 2-3 Minuten.
Ja.
Darf ich aufhören mit der Arbeit und meine zwei, ja. Sie muss mich fragen, wenn ich sage nein, dann würde sie es auch nicht tun, weil dann darf sie es auch nicht.
Ja, ja.
Und natürlich.
Ja.
Ja, und das meine ich, wenn wir ja. das schaffen würden, im Kleinen, also ich glaube, das, was wir im Kleinen bei uns, in unserer kleinen Welt, wo ich wirklich jetzt im Moment das Gefühl habe, wir haben ein super Team, alle Leute, die bei uns arbeiten, fühlen sich wohl und fühlen sich aufgehoben mhm. und fühlen sich mitgenommen und wir ziehen alle am gleichen Strang. Wenn man das übertragen könnte, mhm. aber funktioniert leider schon in dem Augenblick, wo wir das Theater verlassen, manchmal nicht
ja,
mehr.
Das ist so.
Aber das wäre so mein, ja. mein Impetus, die Stimme zu erheben. Ja,
ja. Schön. Und Knut?
Das Gleiche, wir das sprechen Gleiche. Da eine Sprache. Wir sprechen
in ja. einer Stimme ja. sozusagen.
Übrigens, ja. viele Leute sagen, wir haben die gleiche, also die gleiche Stimme, die gleiche Stimmfarbe.
Ja.
Manchmal rufen mich Leute an ja. und sagen Knut, wo ich sage, wenn du Dirk anrufst, warum denkst du, dass Knut ans Telefon geht? Und das finde ich, empfinde ich überhaupt nicht so,
ja.
aber das können die Zuhörer entscheiden. Jetzt ja. spricht übrigens Dirk.
Ja.
Aber ganz natürlich besonders, wenn wir zweistimmig singen, klingt das manchmal wie eins.
Das ist
wie
toll.
Siehst du das?
Ich habe darüber tatsächlich nicht nachgedacht.
Dann hör dir das mal an.
Muss ich, wenn ich mir das abhöre.
Ach, das war so schön bei dir. Vielen
ja,
Dank.
Ja, gut, ihr habt natürlich als Menschen eine Ähnlichkeit. Diese Harmonie, die spüre ich schon sehr stark hier im Raum. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass eure Stimmen auch ähnlich sind.
So.
So, würde ich mal sagen, ist ein schönes Schlusswort.
Ja, vielen es war Dank.
Schön mit euch.
Danke,
vielen
danke
Dank für dir. Eure Zeit und dass ihr so viel mir erzählt
Na, gerne.
Habt. Ganz toll. Wenn ihr das weiter verfolgen wollt, was Knut und Dirk machen, findet ihr Infos auf der Homepage theaterpalast.de und bei Instagram und überall, glaube ich, in den
ja,
sozialen
auch
Medien.
Auch bei Facebook.
Bei Facebook gibt es noch.
Für ältere, ältere Leute.
Ich weiß. Die älteren Herrschaften gibt es auf Facebook. Also ihr könnt das verfolgen. Geht ins Theater bei den beiden. Geht überhaupt ins Theater, Leute. Das ist das Schönste auf der Welt,
ja.
finden wir drei, richtig?
Absolut.
Absolut. Wenn ich euch begleiten kann bei eurem Weg auf die Bühne, meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich auf euch. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.